zu meiner Zeit bei BMW, ruft der Hosche mich ins Büro und ich habe eine Ehrfurcht gehabt, oder? Das sagt der Capito von dem ersten M5, ich möchte da eine Automatik aufgebaut haben und du baust mir den Automatik auf. Und in 2 Wochen will ich damit am Wochenende fahren. Und du kriegst einen Mechaniker und du kriegst eine Waschhalle und keiner darf was davon wissen. Und einen Elektriker, einen Mechaniker, einen Elektriker und die Waschhalle. Und dann habe ich gesagt, ich bin doch kein Getriebemann. Ich sagte, dann wirst du einer.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
Mein Name ist Carsten Arndt und ich heiße euch herzlich an diesem kleinen, gemütlichen Lagerfeuer der Autogeschichte willkommen. Heute habe ich einen Gast an den Start gebracht, der so viel erlebt hat, dass wir beschlossen haben, es nicht in einen Podcast zu pressen. Für alle unter euch, denen gleich noch einige wesentliche Teile im Interview fehlen, sei also gesagt, wir haben uns nochmal verabredet. Mein Gast heute ist nämlich Jost Capito, der bei VW die R-Sparte lenkt, also die Abteilung, in der die heißesten Versionen von Golf und Co. entwickelt werden. Davor war er Formel-1-Teamchef bei McLaren, hat VW als Motorsportdirektor zum Rallye-Weltmeistertitel geführt, nachdem er bei Ford auch schon einmal weltweit für die Performance-Cars verantwortlich war. Das ist schon mal der Stoff für die nächste Folge und heute geht es um seine frühen Jahre und auch die haben es in sich. Ich gebe euch nur 3 Stichwörter an die Hand. Die BMW-Motorenentwicklung unter Paul Roche, sein besonderes Verhältnis zur Rallye Paris-Dakar als Fahrer, als Mechaniker und als Freund des Gründers und der Porsche Carrera Cup, den er zusammen mit Herbert Linge aus der Taufe gehoben hat. Vielleicht machen wir auch noch einen dritten Teil, da verrät er dann, wann er mal zur Ruhe kommt. Viel Spaß jetzt mit Jost Capito.
Ich komme nicht aus einer Rennfahrerfamilie. Es war auch nicht die Leidenschaft für Autos, sondern es war die Leidenschaft für Motorsport. Im Prinzip kommt das von meinem Vater. Mein Vater hat mit 16 Motorrad gefahren, er ist 1930 geboren, also es war eine sehr schwierige Zeit dann. Er musste glücklicherweise nicht in den Krieg, sondern weil er bei der Feuerwehr war zu der Zeit schon mit 16. Er hat das Feuerwehrauto gefahren, er hat dann mit 16 schon Motorrad gefahren und er durfte aber von zu Hause keine Rennen fahren.
Okay.
Und dann war natürlich klar, dass wenn er einen Sohn hatte, sein größter Wunsch war, dass der das macht, was ihm verwehrt geblieben war und dass er das machen kann. Er hat auch immer während seiner er hat einen Motorsportclub, einen MSC Freier Grund in Neunkirchen im Siegerland gegründet mit ein paar Freunden und sie haben dann angefangen Enduro, damals hieß es noch Geländeveranstaltungen zu organisieren und ist so in den Motorrad Endurosport natürlich gekommen. Er hat auch ab 68 hat er sich selbstständig gemacht und hat auch vorher schon immer Enduro-Fahrer, Motocross-Fahrer unterstützt. Mhm. Und er hatte in seiner Firma hat er einige gehabt, die wurden freigestellt, dass sie Rennen fahren konnten. Und er hat den Reifen besorgt. Und also hat wirklich viel unterstützt. Und dann war eigentlich klar, dass wenn ich 16 bin und krieg Klasse 4 Führerschein, dass ich Enduro-Rennen fahre. Und mir hat eigentlich nie wirklich Motocross interessiert und ich wollte nie Motocross fahren, weil die ganze Familie war alles auf Enduro und damals Geländesport ausgelegt. Und ich habe natürlich mit Motocross-Motorrad trainiert, dann von 14, 15. Und dann habe ich es einfach mal probiert, weil alle haben gesagt, jetzt kannst du es auch probieren, wenn du schon Motocross-Motorrad trainierst, weil man konnte ja mit Klasse 425 Kubik fahren. Mhm. Wenn du schon da trainierst, dann kannst du auch mal ein Rennen probieren. Und das hat mir dann so viel Spaß gemacht und ich konnte mich sofort qualifizieren. Damals waren Starterfelder von 120 Fahrern im nationalen Motocross und 30 konnten sich fürs Rennen qualifizieren. Das heißt, 90 sind nach Hause gefahren nach dem Training und das bei jedem Rennen. Und ich habe mich im ersten Rennen und in den ersten 5, ich glaube Dritter, qualifiziert.
Okay.
Und dann sage ich natürlich, wow, es geht ja. Und das ist nicht nur Enduro. Und dann das erste Rennen war am 16. Geburtstag, war ein Sonntag und ich hatte genannt, dann haben wir um 2 Uhr bei der Polizei den Führerschein abgeholt. Und dann sind wir mit meinem Vater mit dem Anhänger, mit dem Motorrad nach Bielefeld gefahren. Ich weiß, das war in Sellestadt, war die Veranstaltung. Und ich bin um 8 Uhr mein erstes Enduro-Rennen gestartet. Ich bin ausgefallen da, glaube ich. Und ich war Fünfter. Also auf jeden Fall war ein Rennen zum Vergessen. Aber es war das erste Rennen am 16. Geburtstag.
Okay. Und Sie haben immer schon so ein bisschen Richtung Autosport geschielt oder war das Motorrad?
Nein, es war immer Motorrad.
Okay.
Es war immer Motorrad. Und ich war dann, das war 74, die ersten Rennen Ende September dann, ab dem Geburtstag. Dann bin ich die 50 Kubik nationale Meisterschaft gefahren in Enduro. Mhm. Bin dann deutscher Juniorenmeister geworden, im nächsten Jahr 175. Dann, ich wollte nicht 2 Jahre 50 Kubik fahren, aber man hätte ja Klasse 1 benötigt dafür. Mhm. Und dann, ich bin zum Landrat, zu überall, habe vorgesprochen, dass ich weiterkommen muss und muss unbedingt Klasse 1 haben und. Dann hat mich der Landrat unterstützt und mir die Genehmigung gegeben, dass ich für Motorsport Klasse 1 Führerschein machen darf. Okay. Und darf dann auch im Endurosport, wo man ja auf öffentlichen Straßen fährt, durfte ich mehr als 50 Kubik fahren.
Okay, also damals dann, konnten Landräte das noch entscheiden.
Ich glaube, die konnten es befürworten. Entscheiden okay, nicht. Alles klar, okay. Ich musste dann den Klasse 1 Führerschein machen. Und die Prüfung war natürlich dann so, wie als wenn man Betrunkenheit am Steuern einen Führerschein abgenommen hat.
Wie
so
eine Nachprüfung, ja.
Und war wie eine Nachprüfung, oder? Ich wurde dann gefragt, gehen Sie lieber in den Zirkus oder gehen Sie lieber zu einem Boxkampf? Und ich habe gedacht, was soll das jetzt? Was hat das mit meinem Führerschein zu tun? Auf jeden Fall habe ich den Führerschein dann bekommen und konnte dann mit 17 auch größer fahren. Dann habe ich 175 die deutsche Juniorenmeisterschaft gewonnen mit der KTM. Das war dann das erste Jahr KTM. Vorher war das auf einer SWM. Mhm. Und bin auch im Motocross dann 250 und bin auch mal, ich glaube, ein Rennen im ersten Jahr mit 500 Kubik gefahren.
Hoppla, also da ging es schon richtig ab. Ne?
Ja, das war super gut. Das war, ich bin dann KTM gefahren, so wie Semi-Werksfahrer. Mhm. Und ich hatte die Möglichkeit, im Sommer ein Praktikum bei KTM zu machen, im Werk in Mattighofen. Mhm. Und ich bin nach der Arbeit immer da geblieben, habe mir alle die Werksmotorräder angeguckt, draufgesetzt und gesagt, warum haben die was eingestellt, wie ist das? Und dann ist der Toni Stöckelmeier, der ja Importeur war, und hat gesagt, ja, jetzt müssen wir so ein Motorrad fahren. Und dann habe ich gesagt, ja, nichts lieber. Und dann konnte ich dem Fritz Schneider, der damals Werksfahrer war, in der Oberpfalz, also das war das Lokalrennen vom Toni Stöckelmeier, der KTM-Importeur war, ich glaube, aus Sulzbach-Rosenberg, durfte ich die 500er fahren vom Fritz Schneider. Und ich habe mit, das war ein Traummotorrad zum Fahren. Ich habe mit so großem Abstand beide Rennen gewonnen, das kann sich gar nicht vorstellen, aber das Motorrad war halt einfach im Vergleich zu allen anderen, die da waren, werden besser. Das war das aktuelle KTM-Werksmotorrad. Mhm. Und da erinnere ich mich heute noch dran, das war ein absoluter Traum. Und dann bin ich natürlich auch dann bin dann zum Teil während der Schule noch Europameisterschaft gefahren, die im Sommerferien waren, und war mit dem Werksteam unterwegs. In ganz Europa, damals auch noch viel im Osten damals. Ja, das war Polen, Tschechei. Das waren schon aufregende Zeiten, Spanien, Italien.
Wir reden über die Jahre, über die 70er, ne?
Wir reden über die 70er Jahre. Das ist schon eine Zeit lang her. Das war wirklich eine absolut tolle Zeit.
Und Ihr Vater hat es dann immer weiter unterstützt, weil Sie genau seinen Traum gelebt haben, ne?
Ja, mein Vater hat mich natürlich dann 2 Jahre oder 1,5 Jahre überall hingefahren. Er musste überall hin und dann war es ihm zu langweilig. Und dann hat er angefangen, auch aktiv zu fahren.
Dann doch nochmal.
Ja, und er ist dann, wie alt war er denn? 48, glaube ich, war er deutscher Juniorenmeister im Gelände mit der BMW. Über 750 Kubik. Also wir haben da in der Familie dann schon...
Haben Sie schon gehen, ne?
Ja, wir haben schon viel Spaß. Und mein Bruder ist 2,5 Jahre jünger, der hat dann auch angefangen.
Auch was.
Und sind dann zu dritt Enduro gefahren an den Wochenenden und sind mit dem Wohnmobil durch ganz Deutschland rumgefahren und haben fast, ich habe damals, was war das meiste, waren glaube ich 36 Rennen im Jahr gefahren.
Boah, okay, also da muss die Familie wirklich mit. Ja. Was hat denn Ihre Mutter gemacht? Die hat zu Hause geschmollt.
Nein, die ist mitgefahren. Die ist mitgefahren, natürlich.
Hat das alles moralisch unterstützt.
Die musste dann, wenn wir alle drei gefahren sind, die musste ja dann an der Zeitkontrolle im Fahrerlager, musste die Kette schmieren, die musste tanken.
Wahnsinn, die hat das alles
die musste das machen und die musste dann auch am Montag alle Klamotten waschen. Ja, und das war jetzt nicht nur die Familie. Wir sind damals vom MSC Freier Grund, waren über 30, die aktiv Enduro gefahren sind.
Okay.
Und wir waren ja im Prinzip alle immer zusammen unterwegs an den Wochenenden. Und wir standen natürlich im Fahrerlager auch immer zusammen. Das war, keiner ist zum Hotel gegangen. Wenn einer es komfortabel hatte, der hat ein Wohnmobil, alle anderen haben im Zelt geschlafen. Ja, das war, und das glaube ich, das prägt. Das gibt einen Teamgeist. Man ist, ich glaube, man lernt da habe ich viel vom Motorsport gelernt, weil das waren meine Freunde. Wir sind zusammen gereist das ganze Jahr. Aber im Rennen waren es Konkurrenten. Mhm. Wir sind zwar teilweise auf verschiedene Klassen gefahren, aber bei 30 waren auch welche in meiner Klasse. Und das sind nicht die besten Freunde, mit denen man das ganze Jahr unterwegs war. Ja, ja. Gegen die ist man auch gefahren. Ob das Enduro war oder Motocross. Mhm. Und ich glaube, dann lernt man stark für nachher im Motorsport. Man lernt den Respekt gegenüber der Konkurrenz. Mhm. Ja, man freut sich, wenn man gewinnt, aber man kann sich auch über jemand anders freuen, der gewinnt, wenn man selbst nicht gewinnt. Mhm. Auch wenn man sagt, ich will gewinnen, ich will wirklich gewinnen und ich bin sehr ehrgeizig. Aber wenn dann ein Freund gewinnt und man muss, kann man auch akzeptieren, der war heute besser. Mhm. Man kann sich dann mit dem freuen und kann akzeptieren, okay, ich muss mehr trainieren, ich muss besser werden. Mhm. Dass man das komplett trennen kann, dass man keine negativen Emotionen gegenüber einem Konkurrenten hat, sondern der versucht genauso sein Bestes wie ich. Und wenn der besser war, kann ich das neidlos anerkennen und dann muss ich an mir arbeiten.
Sehen das die jungen Fahrer heute auch so oder können die das nicht so gut trennen? Sind das eher härtere Konkurrenten und weniger Freundschaft außerhalb?
Ich glaube, es ist nicht mehr so familiär.
Das ist das Problem.
Das ist zu professionell. Das ist nicht mehr so, dass man zusammen im Fahrerlager im Zelt schläft. Mhm. Ja, und wenn man jetzt, es war auch dann in dem Sinne kein, so ein Profisport ist, Enduro-Sport ist auch noch nicht der Profisport.
Ja, okay.
Wenn man aber jetzt in Profisport geht, ob das Formel 1 ist, ob das DTM ist, wo jedes Team zu sitzen im Hotel. Hm. Ich glaube, die Jungs treffen sich auch schon und die gehen auch zusammen abends mal essen, treffen sich an der Bar im Hotel. Ich glaube, wenn man von jung anfängt, Motorsport zu machen und die Jungs heute, die schnell sind, die kommen alle vom Kart. Ja. Und wenn man sieht, die sind auch zusammen Kart gefahren und da ist es, glaube ich, zum großen Teil auch immer noch so. Die kommen mit dem Wohnmobil, schlafen zusammen im gleichen Fahrerlager und kriegen das. Also ich glaube, dass da der Motorsport eine sehr gute Schule ist, auch für dann Profisport, weil es gilt ja keiner in Profisport geboren, sondern die kommen ja alle von der Pike.
Sie haben ja irgendwann dann ein technisches Studium gemacht, was Sie dann in Richtung eigentlich eher Automobilsport gebracht hat, oder? Oder wie ging das bei Ihnen weiter?
Ja, ich musste mich entscheiden, mache ich profimäßig Motorsport, werde ich Profi-Rennfahrer oder ich habe immer mich sehr für Motoren interessiert oder werde ich Ingenieur.
Gab es die Angebote für einen Profisport?
Ja, ich hatte einen Vertrag damals, ich hatte verschiedene Verträge, das war bei KTM, dann war ich mal bei Zündapp ein Jahr. Also ich hätte das machen können, dann hätte ich mich aber voll drauf fokussieren müssen. Ja, ich war nach der Schule bei der Bundeswehr und ich war in der Sportfördergruppe, konnte da also wirklich intensiv fahren. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich glaube, dass es für ganz oben, um Weltmeister zu werden irgendwo, hätte es nicht gereicht. Okay. Und auch das Risiko ist natürlich bei so einer Sportart auch relativ groß.
Das ist das, ne?
Und da ich immer technisch begeistert war und mich haben immer Motoren interessiert, ich habe natürlich den Motorsport auch im Automobilsport verfolgt. Also während der Schule mit 8 bis 12 habe ich das komplette Taschengeld ausgegeben an Porto und Rückporto an Formel-1-Teams um nach Unterschriften gefragt.
Tatsächlich? Ja. Haben Sie die noch?
Nee, die habe ich irgendwo bei einem Umzug sind die weggekommen. Also ich hatte Sever und wie sie alle, also von fast allen, die haben alle zurückgeschrieben. Ich habe mein komplettes Taschengeld nur in Autogramme von Autorennfahrern investiert.
Gab es einen, den Sie besonders gut fanden, einen Rennfahrer?
Ah, es war nicht einer. Also,
oder eine Klasse vielleicht.
Der Jackie X immer. Und der Jackie X auch aus dem Grund, weil er auch aus dem Enduro-Sport gekommen ist.
Ja, stimmt.
Und das war dann, vielleicht greifen wir ein bisschen vor, ich habe ihn dann bei der Paris-Dakar kennengelernt. Das war 83, habe ich ihn kennengelernt. Da bin ich das erste Mal Paris-Dakar gefahren. Und er war damals mit dem G, gefahren.
Genau.
Und er war für mich ja das Idol. Und ich habe ja fast nicht getraut, ihn anzusprechen. Aber wir haben dann ganz kurz, er hat sich sicher nicht mehr erinnert danach. Ja. Und das war für mich ein ganz, ganz toller Moment. Dann war Rolf Stommelen war. Und ganz am Anfang war natürlich Jim Clark. Ich erinnere mich noch an den Tag, wo er verunglückt ist in Hockenheim. Ich habe es im Fernsehen gesehen und mein Vater ist nach Hause gekommen und ich habe Rotz und Wasser geheult. Mhm. Und mein Vater sagt, was ist passiert? Und habe ihm das erzählt und haben wir beide geheult. Und das war, ich bin auch vor ein paar Jahren, ist vielleicht jetzt schon gute 10 Jahre her, war ich im Urlaub, sind wir in Schottland in Urlaub gewesen. Und ich wollte unbedingt ins Jim Clark Museum, in seinem Ort. Das war nicht sein Ort, sondern der Ort, wo er sein Motorsportclub war, also der Nachbarort. Und da ist Museum und dann bin ich mit der Familie rein, haben uns alles angeguckt und die habe ich dann rausgeschickt und habe gesagt, ihr müsst jetzt rausgehen, ich will hier alleine sein. Und das war, immer, wir kommen jetzt noch fast die Tränen, oder?
Unglaublich.
Das ist, man sagt, ich bin in dem, das war für mich der Rennfahrer schlechthin, das war das Idol, oder? Und ich konnte mich an den Tag, kann ich mich heute noch erinnern, als der Unfall passiert ist. Mhm. Und dann allein in dem Raum zu sein, ich habe das Gefühl gehabt, ich spüre ihn und er ist bei mir. Und dann den, der Overall zu sehen, die Pokale zu sehen, und dann lag ein Kondolenzbuch aus. Ich habe eine ganze Seite reingeschrieben und ich glaube, die waren mit lauter Tränen nass. Also das war, so Momente vergisst man nicht, oder? Und dann mit Jim Clark gibt es noch eine Geschichte. Dann, als ich bei Ford in den USA war, dann ruft mich der vom Museum an und sagt, guck mal, wir haben hier ein Auto, ein altes Auto, das würden wir gerne aufbauen und würden gerne mal damit in Goodwood fahren. Könntest du mal gucken, du kennst dich doch in Goodwood, was kann man da machen? Da bin ich hingefahren, dann war das das Auto, mit dem der Jim Clark Indianapolis gewonnen hat.
Das gibt's ja
nicht. Der Lotus. Und das Auto stand seitdem irgendwo abgedeckt. Über wie viel, fast 40 Jahre und
das
mehr.
Die Geschichte habe ich schon mal gehört, dass der so lange stand und nie beachtet wurde.
Ja. Ne? Dann habe ich es abgedeckt und ich habe das Lenkrad angefasst. Das ist ein Moment, der ist mir so durch und durch gegangen, das kann sich kein Mensch vorstellen.
Das glaube ich.
Ich bin einer der Ersten, der nach 40 Jahren das Lenkrad anfasst, mit dem der Jim Clark, mein, das Idol, Indianapolis gewonnen hat. Ich glaube, das sind Momente, wenn man muss Motorsportler durch und durch sein, sonst muss man sagen, der ist verrückt, der stimmt.
Ja.
Ich hatte noch zwei im Motorsport, noch zwei ähnliche Momente, die man sagen, das waren die Momente, wo man sagt, dafür lohnt sich das Leben.
Ja.
Das war einmal, als ich bei Petronas, Sauber Petronas gearbeitet habe, haben wir mit Lotus gearbeitet und ich konnte in Norwich ins Büro vom Colin Chapman. Dann habe ich auch alle rausgeschickt. Ich sage, ich will hier ganz alleine sein. Und dann bin ich eine halbe Stunde da gesessen, wo an seinem Schreibtisch. Und ich sage, das war, der Colin Chapman war für mich der Konstrukteur. Und ich sage, er will Ingenieur werden und in der Autoindustrie. Das war für mich der geniale Konstrukteur. Ja, und das war natürlich mit Jochen Rindt, war auch eins meiner Idole. Ich kann jetzt nicht sagen, einer. Auch oder
gerade seit 50
Jahren. Sterling Moss und. Das war ein Moment, den kann man sich nicht fühlen, wenn man den nicht hatte. Und das Ähnliche ist mir passiert bei Ferrari im ehemaligen Büro an der Teststrecke vom Enzo Ferrari.
Ja.
Und das Büro ist ja noch so,
wie
er es verlassen hat, mit seinem Stift, mit seinem Füllhalter, mit dem er die Verträge unterschrieben hat. Und wenn man muss die wieder alle rausschicken. Ich sage, lasst mich allein, ich fasse nichts an, aber lasst mich allein. Und das sind Momente, die man nie vergisst. Und einen Moment hatte ich dann auch noch mit meinem Sohn. Wir waren in Goodwood und eben mit dem Sterling Moss unterhalten. Und mein Sohn war vielleicht 7. Und dann sagte Sterling Moss, und habe ihn vorgestellt und habe gesagt, das ist mein Sohn Karl. Und dann sagt er, hallo Karl, und gibt ihm die Hand. Und dann sagt er, Carl, that's not the way men shake hands. Now I teach you how to shake hands. Und ich sage, grab it. Und ich sage, Carl, das gibt's nicht. Ich sage, das Sterling Moss hat dir beigebracht, wie Männer Hände schütteln.
Ja, cool, aber was bringt ihm das jetzt zu Corona-Zeiten? Auch nichts mehr, ne?
Ja, doch, ich glaube, das sind Momente,
die
er nicht vergisst und die ich auch nicht vergesse.
Irre, oder?
Das sind Momente, die, ich glaube, die einem nur der Sport, vielleicht nicht nur der Motorsport, aber nur der Sport bieten kann, wo es dermaßen Idole gibt, die positiv auf die Jugend gewirkt haben.
Diese maximalen Gänsehautmomente.
Ja, ich kann es nicht begreifen. Oder?
Ja.
Wenn ich jetzt noch an die Momente denke, dann kriege ich jetzt noch Gänsehaut.
Ja. Mir geht das genauso. Also wenn ich jetzt manchmal auch in Automuseen oder sowas, wenn man vor diesen Gegenständen steht, die hochgehalten haben, Pokale oder was, ne, das ist eine besondere Aura, die von diesen ganzen Sachen ausgeht.
Ja.
Ne?
Und ich muss sagen, das ist dann... Das ist eigentlich, muss man sagen, das ist ein Geschenk, oder?
Ja, ja.
Das hat man sich nicht erarbeitet. Das ist ein Geschenk, was man einfach bekommt und was man dann annehmen muss.
Ja.
Das sagt, dass man die Momente erleben darf, das ist nicht selbstverständlich.
Ja. Und aber ich finde das so toll, dass Sie sich trotz dieser ganzen Führungsposition, die Sie im Motorsport erlebt haben, manchmal neigen ja Leute dazu, ein bisschen abgeklärt zu werden, dass Sie diese Leidenschaft bis jetzt bewahrt haben. Das ist wahrscheinlich was man nicht ganz so oft erlebt. Und das finde ich ganz, ganz toll und beeindruckend.
Ja, ist. Ich glaube schon viele Freunde, die ich aus dem Motorsport habe, die haben ihre Leidenschaft nie verloren. Ich bin immer noch in Kontakt mit denen, mit denen ich früher Enduro Motocross gefahren bin. Und da muss ich sagen, da ist Facebook und Instagram ist da fantastisch. Toll, ne? Weil man kommen Bilder zutage, selbst von einem selbst und von Freunden, die man nie mehr wieder gesehen hätte. Und damit kommen Erinnerungen, an die man nie mehr denken würde. Das ist schon toll. Und man kommt wieder in Kontakt zu Freunden, die man im Motorsport hatte, solange man da gefahren ist, die aber dann weg waren, weil man nicht mehr bei den Veranstaltungen war. Und die kommen wieder.
Ja.
Ja, letztes Jahr hat KTM ein Legends-Meeting gehabt und haben alle Werksfahrer der 70er, 80er Jahre eingeladen nach Mattighofen. Also, das waren die habe ich 35, 40 Jahre nicht gesehen und wir haben zusammen Abend gegessen und die Nacht hat kein Ende genommen oder dann am nächsten Mal dort die Firma angeschaut. Das war.
Wie viele waren da?
Das war ein Traum. Ich meine, vielleicht 30.
30 Leute.
30.
Das muss man erstmal zusammenbekommen, ne?
Ja, also und alle sind gekommen.
Ja.
Ja, es waren wirklich alle da. Es hat sich keiner nehmen lassen. Und das war, ich sag mal, so dankbar, dass KTM, der Toni Stöckelmeier und der Hubert Baum das von KTM das organisiert haben. Das war.
Toll.
Also einfach das Zeug von einer tollen Kameradschaft, die man in den 70ern hatte.
Sie haben sich dann fürs Studium entschieden, trotz süßen Rufs des Werksfahrers und sind eher den Vernunftsweg gegangen. Also genau, also vielleicht mit weiser Voraussicht, weil Sie nicht an der Weltspitze gelandet wären.
Ich habe eigentlich immer das gemacht im Endeffekt, was ich vom Herzen her am meisten machen wollte. Aha. Ja, ich habe nie, es war, glaube ich, alles weniger rational, als es aussieht. Ich habe mich für Motoren, wahnsinnig für Motoren interessiert. Ich habe alle Bücher verschlungen, die es gab über Motorentuning. Ich habe meine Zweitaktmotoren, die ich hatte, habe ich dran rumgearbeitet und gemacht. Ich habe immer für Motoren interessiert. Und für mich war der Paul Rosche der Ingenieur, das Idol. Und ich habe gesagt, ich will für den Paul Rosche arbeiten. Punkt, Ende, aus. Das will ich. Und daher bin ich dann auch nach München zum Studium, habe ich einen Studienplatz beantragt, wollte in München studieren, wegen der Nähe zu BMW, zum Paul Rosche. Und zu der Zeit bin ich auch Zündapp gefahren, Zündapp war in München. Also das hat dann gut gepasst und ich habe einen Studienplatz in München an der TU bekommen.
Okay.
Und dann habe ich Jahre gearbeitet, immer wieder, ich war durch das Enduro-Fahren, weil viele Münchner da waren und wir waren mit dem Helmut Dehne befreundet, mit dem Karl Ipscher und wie sie alle heißen von damals, mit dem Schorsch Meier, mit dem Hans Meier, sein Bruder. Und wir hatten sehr viele Freunde von der Familie auch in München, mit dem Sebastian Nachtmals damals, der BMW-Fahrer war, persönlich befreundet. Dadurch hatte ich auch viele Unterstützer in München, weil wir von der Familie viele gekannt haben. Und ich bin dann Mitglied auch im Automobilclub München geworden. Und da war auch der Paul Rosche war auch Mitglied da. Und
okay.
Und ich habe dann hart gearbeitet, eine Diplomarbeit zu bekommen bei der MGmbH. Und habe dann Diplomarbeit bekommen und bin während der Diplomarbeit eingestellt worden. Und das war für mich der Traum.
Für Hochleistungsmotoren sind eingestellt worden. In 85 war das,
ja,
oder?
Ich glaube 485, da habe ich Diplomarbeit gemacht am Ladungswechsel des Vierzylinder-Vierventilers. Das war damals für den ersten M3-Motor. Ja, dann habe ich den Ladungswechsel als Diplomarbeit gemacht und während der Diplomarbeit wurde ich eingestellt.
Okay.
Und war dann für Leistungsentwicklung an der M-Motoren zuständig.
Für die Hochleistungsmotoren? Waren Sie für PKW? Oder?
Nein, nur PKW. Wir waren zu zweit in der Gruppe Leistungsentwicklung.
Zu zweit. Sie sind heute VW-Konzern, die können gleich mal über die Personenzahl da reden, die an so einem Motor arbeitet.
Nein, wir waren, also das war jetzt nur für Leistungsentwicklung. Ja, die Gruppe, die Abgas gemacht hat und so weiter.
Die waren dazu, ne?
Und das war natürlich da das Glück, dass man in so einem kleinen Bereich mit wenig Leuten ein ganzes Feld abdecken musste. Also ich habe die Kanalform mitgestaltet. Während der Diplomarbeit haben wir die Kanalform definiert, Einlasskanal, Auslasskanal, habe dann die Leistungsentwicklung am Prüfstand gemacht, wir mussten die Erprobung machen, wir mussten die TÜV-Freigaben machen. Und dass wenn man so eine kleine Truppe ist, dann ist der Verantwortungsbereich so groß.
Ja.
Und man lernt die Gesamtheit kennen. Man arbeitet nicht nur an einem Zylinderkopf, sondern man arbeitet an allem.
Ja.
Ja, man ist am Prüfstand, man ist im Auto, man ist alles. Und dadurch, die Möglichkeit haben viele junge Ingenieure gar nicht. Weil wenn man im Ausrüstern kommt, dann macht man eine Kopfdichtung und dann macht man vielleicht mal Ventile. Aber man kriegt nie den kompletten Überblick über ein ganzes Auto, weil wir mussten dann auch die Erprobungen machen. Und dann kriegt man natürlich auch Auto, dann kommt Getriebe dazu, dann kommt dann kommt alles Mögliche
dazu. Und zum Schluss kommt ein perfektes Gesamtkonzept wie der E30 M3 dabei raus, ne? Was ja ein Traum ist und was ja auch im Motorsport immer noch, glaube ich,
erfolgreich ist. Das ist eine Geschichte da, die ist relativ am Anfang zu meiner Zeit bei BMW. Ruft der Roche mich ins Büro und ich habe eine Ehrfurcht gehabt. Oder? Das ist der Capito von dem ersten M5. Ich möchte dann Automatik aufgebaut haben. Und du baust mir den Automatik auf.
Okay.
Und in 2 Wochen will ich damit am Wochenende fahren. Und du kriegst einen Mechaniker und du kriegst eine Waschhalle und keiner darf was davon wissen. Und einen Elektriker. Einen Mechaniker, einen Elektriker und die Waschhalle. Und dann habe ich gesagt, ich bin doch kein Getriebemann. Ich sagte, dann wirst du einer. Und dann habe ich ein Auto bekommen, einen Schalter, musste einen Automatik anbauen. Das war damals ein Wandler, oder?
Ja, klar, klar.
Und dann habe ich das vom M35 Getriebe genommen und dann kurz, wir haben das alles eingebaut, hat alles funktioniert. Und dann haben wir den Donnerstag, bevor er es am Freitag haben wollte, haben wir gesagt, jetzt fahren wir das, Auto ist fertig, wir fahren's. Und dann sind wir gefahren, Autobahn München raus, alles durchgeschaltet, alles gemacht, hat perfekt funktioniert. Wir werden dunkel, machen das Licht an, drehen rum. Schaltet er nicht mehr hoch. Was ist denn das? Wahrscheinlich ist es zu heiß geworden, braucht ein Abschirmblech unten, weil das doch der Auspuff für den M war doch heißer, breiter, war näher am Getriebe. Dann sind wir auf der Bühne gefahren, haben alles geprüft, gecheckt, ging alles einwandfrei. Ich sage, okay, das geht dann unter Last, wenn es heiß ist. Haben ein Hitzeschutzblech gemacht und sage, Freitag früh probieren wir es nochmal, fahren, alles gut, wird passen. Sind wir gefahren, Freitag früh, absolut perfekt gepasst. Dann haben wir Roches Auto gegeben, ich war tierisch stolz und sage, ich habe in 2 Wochen geschafft, können das Auto mitnehmen fürs Wochenende. Montag früh um 19:30 klingelt das Telefon, Capito, komm in mein Büro. Ich dachte, was ist denn jetzt? Auto steht vor der Tür, so schlimm kann es nicht sein. Und dann sagt er, Capito, ihr seid alles Vollidioten. Ich sage, warum? Sagt er, ich bin ja runtergefahren am Freitag, hat alles hervorragend funktioniert. Dann bin ich gestern Abend im Dunkeln wiedergekommen und dann hat er nicht mehr geschaltet. Dann musste ich, wenn ich das Standlicht, der ging absolut einwandfrei, habe ich Standlicht eingeschaltet, hat er nur noch 2 Gänge gehabt und wenn ich auf Fahrlicht gegangen bin, hat er nur noch einen ersten Gang gehabt. Ich bin im ersten Gang mit 80 mit voller Drehzahl in den LKW hergefahren und wenn ich überholen wollte, muss ich Licht schnell ausschalten.
Wie ging das?
Das war die Teilenummer. Es gab 2 Platinen dann fürs Cockpit, für den M55, für den 535i mit der gleichen Teilenummer und mit einer hat das irgendwie zusammengehangen mit dem Licht.
Das gibt's ja
nicht. Und dann ist das nicht funktioniert. Da musste man nur mit der gleichen Teilenummer ein anderes Teil, aber es hat funktioniert.
So, was war das? Sollte der in Serie kommen, der M5 mit Automatik?
Für oder? USA. Das war ein
Okay.
Wir den in USA bringen, nach USA muss er mit Automatik. Ja. Und das wäre doch was für uns. Lass uns das mal probieren.
Okay. Wie war das sonst mit Paul Roche? Also war der streng?
Es war einfach ein super Typ. War super, hat so viel Know-how gehabt. Er war nahbar, war ein fantastischer Chef, muss ich sagen. Und er hat auch was weitergegeben, außer seine Nockenprofile.
Nockenpaule.
Die hat er im Safe im Büro gehabt, da kam keiner dran. Dass ich das unbedingt für ihn arbeiten wollte und das war richtig.
Zu Recht, war eine gute Schule.
Absolut zu Recht, das war traumhaft.
Okay, war ich der M3 und der M5-Motor, so die Anforderungsprofile, die man ins Lastenheft geschrieben bekommen hat, wie waren die so, also kann man das so kurz zusammenfassen?
Ja, mein Ursprungsmotor war der 6-Zylinder aus dem M1, das war der 4-Ventiler.
Der 6-Zylinder, ja.
Der 6-Zylinder, 4-Ventiler und dann haben wir gesagt, okay, mach den 4-Zylinder, da schneidet man 2 Zylinder ab und guck, was passiert. Und der hat natürlich alles abgeschüttelt, was nur abzuschütteln war. Und da waren zum Schluss mal wenig Teile noch gleich, die übernommen werden konnten. Und der M5-Motor war dann wieder, das war einfacher, weil das war die Basis vom M1, der lief und den man hatte.
Ja, okay. Aber war der eine ein Tick komfortabler beim M5 als beim M3 oder waren die beide sehr auf Sport ausgelegt?
Die waren beide auf Sport ausgelegt, aber ein 6-Zylinder-Reihenmotor ist immer voll ausgeglichen. Damit tut man sich mit den Reparationen, gibt es keine.
Ja.
Ja, und bei 4-Zylinder, der ist schon kerniger. Ja,
das stimmt. Und haben Sie auch an dem DTM gearbeitet, also den dann appliziert auf die Rennen als Rennversion? Oder?
Das war dann, als ich angefangen habe, dann gab es noch nicht die Unterscheidung Motorsport und Serie, weil das war so ein kleiner Betrieb.
Ding, ja.
Dann bin ich, glaube ich, 85, 86, war ich bei Schnitzer und habe die Softwareabstimmung, also die Kennfelder bei Schnitzer mit den Schnitzerleuten am Prüfstand gemacht für das 635 Coupé.
Aha.
Das war natürlich ein Traum.
Ja.
Und dann, als der M3 in die DTM kam, dann wurde das getrennt. Dann gab es die M3 Rennen und die M3 Serie.
Mhm.
Und ich wollte auch immer die Serie machen. Die Serie war für mich anspruchsvoller eigentlich immer, weil man hat wesentlich mehr Verantwortung. Mhm. Man muss abgeben, man muss alle Normen erfüllen, alle Gesetze erfüllen. Der muss so und so viele Kilometer laufen und ist eine komplett andere Herausforderung als ein Rennmotor für ein paar Werksfahrer oder Fahrer, das zu machen. Daher hat mich das in meiner Laufbahn immer mehr interessiert, Motoren für und auch Autos für Performance-Autos zu machen, als reine Rennautos. Und dann damals kam dann der Wolfgang Hartz, sagt Ihnen sicher was, der Wolfgang Hartz kam dann aus der AG für den M3 Rennmotor und ich habe einen Serienmotor gemacht. Da haben wir natürlich Hand in Hand gearbeitet.
Mhm.
Und eine Herausforderung war damals, der Luftmengenmesser war damals, der Engpass natürlich, den konnte man nicht größer machen und damit ist Luftmenge begrenzt, die in den Motor kommt.
Mhm.
Und dann gab es ja die von 2,3 Liter, konnte 2,5 Liter machen. Und dann hat er nicht genug Luft bekommen. Dann mussten wir für die Serienhomologation eine Alpha-N-Steuerung machen, die alle Abgaswerte und alle Normen erfüllt.
Da fängt man nochmal fast bei Null an. Ne?
Das war tricky, dass man wirklich nur mit der Drosselklappenöffnung und der Drehzahl das Kennfeld machen muss. Und das war dann eine Sondersegler. Man musste 2000 Homologationsautos für die Straßen machen, dass die das dann im Rennen einsetzen konnten. Und das war dann der Hammer für die DTM. Da konnten die mit Alpha-N-Steuerung fahren in dem M3. Das war natürlich tierisch gut.
War das die Sondermodell Cicotto zufällig? Oder was war das beim M3?
Das war
die finale Version mit 235 PS wahrscheinlich, ne? Die Straßenmotor.
Wie viel hatte der denn? Ich glaube, 2000 Autos mussten wir bauen, wenn ich mich richtig erinnere, die für die Homologation notwendig waren. Ich glaube, die hatten jetzt keinen besonderen Namen. Ich weiß nicht mehr, wie die hießen.
Ah, okay.
Evolution hieß der.
Ah ja, das ist
M3 Evolution. Evo,
alles klar, ja. Die Version, die heute bei Sammlern recht begehrt ist.
Bestimmt, ja.
Das ist unglaublich.
Die Preise
sind explodiert. Ja. Sind Sie damals M3 gefahren? Ja, wahrscheinlich.
Ja, nur die Erprobungsfahrzeuge.
Okay.
Ja, natürlich. Stimmt. Und damals war es so, dass auch von den Entwicklungsingenieuren erwartet wurde, dass die wirklich die Autos viel fahren.
Mhm.
Also wir konnten die auch am Wochenende mitnehmen und konnten, und das, glaube ich, ist, war auch der Schlüssel zum Erfolg, wenn man mit den Autos als Ingenieur lebt und für die Autos lebt und mit den Autos lebt, dann werden die auch gut. Ja, wenn man nicht nur mal eine halbe Stunde hier fährt und eine halbe Stunde da ist.
Ja, und man muss sich im Detail wirklich reinfuchsen an die Autos.
Ja.
Damals ist ja noch BMW mit Brabham und Arrows gefahren. Haben Sie da irgendwas mit zu tun gehabt oder da mal rübergeguckt in die Rennmotorenabteilung? Nee, das war Serie, was Sie gesagt haben.
Doch, das war ja im gleichen Gebäude. Die Prüfstände waren nebeneinander. Und ich erinnere mich einmal, da stand ein Bennett, stand unten in der Tiefgarage. Und dann bin ich mit meinem Chef abgesagt, heute Abend gehen wir runter, ich will da reinsitzen. Und in der Tiefgarage haben die Abdeckung runtergemacht und haben uns reingesetzt. Und dann haben wir gesagt, was ist denn der Hebel? Und dann haben wir den Hebel gezogen, da hat er einen Wusch gemacht und da war das die Feuerlöschanlage. Das fällt mir jetzt erst an, wenn wir drüber reden. Also, dann haben wir die Feuerlöschanlage schnell raus, wieder abdecken, ja, nichts sagen.
So haben Sie auch die Fehler beim alten Enzo Ferrari-Stift nochmal abgebrochen. Was ist das? Das gibt's ja nicht. Und dann kommt man das nicht so. Gab es Ärger?
Ja, wahrscheinlich. Nee, wir haben nichts gesagt. Und dann irgendwann, wenn ich es mal rausgeholt habe, ich weiß nicht nach wann, habe ich gesagt, da ist die Feuerlöschanlage losgegangen. Aber damals war es ja nicht so schlimm. Das war ja damals noch nicht der Charme. Das war ja damals
Halonlöscher. Ja, genau. Ja. Stimmt.
Ja, dann das hat nur einen riesen Schlag gegeben.
Da muss man kurz Luft anhalten. Aber angelassen haben Sie den Motor nicht noch.
Nee, da sind wir gegangen. Ich habe schon drin gesessen, alles gut.
Okay. Sind Sie später mal Formel 1 gefahren?
Nee, ich glaube, das geht auch nicht. Das können
sind Sie nie? Also das finde ich, nennen Sie mich extrem naiv. Sowohl Mario Theisen wie auch alle anderen sagen immer, nee, selber gefahren bin ich. Ich dachte, man macht da vielleicht mal irgendwann ein Incentive mit den Chefs und dann dürft ihr auch mal eine Runde fahren.
Nee,
aber das ist zu kompliziert
wahrscheinlich. Nein, ist zu kompliziert und das ist, ich glaube, man kann sich nicht einfach so in Formel 1 Auto setzen. Ich glaube, man kann es fahren. Hm. Ich bin mal Formel 5 gefahren in Silverstone.
Ja.
Das war schon schwierig genug.
Auch schon beeindruckend.
Ne? Ja, es war noch feucht und wir waren, glaube, das waren Regenreifen und die wurden natürlich nicht warm. Also ich habe mich mehr gedreht wie gefahren fast. Aber es hat, was ich da, die Erfahrung, die ich da gemacht habe, ist, wie groß der Einfluss vom Wind auf ein Formelauto ist. Das kann sich kein Mensch vorstellen, der das nicht gemacht hat.
Also
ja, speziell Silverstone, wo ja immer ein Wind ist und jede Runde ein anderer Wind war. Das Auto war in jeder Runde anders durch die unterschiedlichen Windverhältnisse. So, wenn man das mal einmal erfahren hat, dann weiß man, wie schwierig das ist, ein Formel-1-Auto, Formel 3 oder was immer, was die Jungs, was die ein Gefühl für ein Auto haben müssen, wenn sich nur die Windverhältnisse ändern, oder? Also da, seitdem habe ich noch mehr Respekt vor denen.
Ja, das glaube ich. Und dann kam der Ruf von Porsche.
Ja gut, in der Zwischenzeit kam ja noch die Paris-Dakar-Sache.
Ja, das 1985, ja, 83 ging es los. Ne?
Ja, wir sind von der Familie, von ab 81 ist mein Vater das erste Mal gefahren mit Motorrad, mit einer BMW zusammen mit Herbert Scheck.
Motorrad Paris-Dakar gefahren. Ja. Das sind für mich die Leute, die müssen verrückt sein.
Ja, meiner war zu der Zeit 50, ne?
Das ist unfassbar. Und, man fährt doch nur stehen.
Zum größten Teil.
Oder?
Ja, zum größten Teil.
Ich kann das.
Er ist dann ausgefallen, weil er so im Marken verdorben hatte. Und wir hatten damals, ist ja das Mercedes G-Modell rausgekommen. Mhm. Die waren ganz neu. Mhm. Und haben gesagt, okay, dann haben wir einen gehabt für einen Service, haben wir einen G umgebaut als Servicefahrzeug. Mhm. Ich konnte aber nicht mitfahren, weil wir im Studium waren, hatte Vordiplom, also ich konnte nicht mitfahren. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist das einzige Auto, wo man nicht viel machen muss und man kann fahren, weil es doch viel vom Unimog. Mhm. Aber dann war mit dem Gewicht, waren alle Gs, waren nach ein paar Tagen war die Achse hinten so krumm, weil doch alle voll geladen hatten. Ja. Und es war halt doch kein Unimog. Und dann war das weg und er hat sich den Magen noch verdorben und dann war es ihm zu gefährlich. Und dann hat er gesagt, okay, ich packe zusammen, wir fahren mit dem Autotunsmotorrad aufs Dach und wir fahren wieder zurück.
Das ist irre gefährlich, oder? Mit dem Motorrad Paris-Dakar zu fahren.
Ja, vor allen Dingen, wenn der Service dann nicht mehr da wäre und man hat die Unterstützung nicht mehr. Ich glaube, dann wird es einfach aus gefährlich, wird es
absurd.
Ich meine, man kann so lange, wie man alles unter Kontrolle hat, man hat den Service, man weiß, man hat die Teile, man hat das Backup. Dann ist das Risiko einschätzbar. Es ist nicht ungefährlich, aber man muss mit sich selbst, und so ist mir immer gegangen, und so habe ich es auch von meinem Vater gelernt, das Risiko muss man selbst übernehmen können und muss Verantwortung dafür übernehmen können. Und muss sagen, ich gehe so weit, wie ich es für mein Leben und für meine Gesundheit machen kann. Und wenn das nicht mehr gegeben ist, dann muss ich aufhören.
Und das muss man aber hinbekommen. Weil es gibt ja, glaube ich, viele, die sagen, jetzt bin ich schon mal hier, jetzt ziehe ich
das
durch.
Das hat er gemacht.
Und
der Herr Petschek ist dann weitergefahren. Er hat gesagt, okay, ich fahre alleine weiter. Er ist zwei Tage später gestürzt, hat sich das Becken gebrochen und musste ausgeflogen werden.
Ja,
das ist schwer, dann aufzuhören, wenn man schon so weit ist, ist das schwer.
Ja.
Aber ich glaube, das muss man, die Disziplin muss man haben. Man muss wissen, wenn man sich für sich selber was nicht mehr verantworten kann. Und das ist, glaube ich, bei der Dakar, dass man damals gesagt hat, da werden Knaben zu Männern. Ich glaube, das ist schon
was dran, ne?
Das ist so.
Ja, das war ja auch damals, das ist ja für mich, ich kann das nicht nachvollziehen, wie man diesen Mut aufbringt, da mit dem Motorrad mitzufahren. Ist vielleicht auch heute nochmal eine andere Situation, aber heute hat man Navi und was weiß ich was.
Ja, damals war kein Navi und es waren 15.000 Kilometer.
Das ist unfassbar.
In drei Wochen.
Ja, ich habe so alte Aufnahmen gesehen, ich kann das nicht nachvollziehen.
Ja, ich habe im Facebook gefunden, das war der Sandsturm 83. Da bin ich in Toyota Land Cruiser an Service gefahren für unser Motorrad. Mhm. Das Motorrad ist mit dem Gaston Rayet ausgefallen. Und mein Bruder und Freund, die waren im zweiten Begleitfahrzeug, die haben ihn gefunden unterwegs, haben ihn gesehen, sind zurückgefahren. Ich habe nichts gewusst. Ich war im Camp und musste dann am nächsten Früh entscheiden, was mache ich. Ich habe mich so hingestellt, dass alle, nein, da waren 1000 Leute im Camp. Und ich habe gesagt, die Autos und Motorräder kommen alle von da. Ich stelle mich so hin, bleibe im Auto sitzen, dass wenn die kommen, dass die mich sehen, weil die können mich nicht finden. Nee, die mussten mich finden. Und dann bin ich im Schalensitz eingeschlafen, irgendwann in der Früh wach geworden und die waren nicht da. Da bin ich zum Veranstalter, zum Terry Sabine, habe gesagt, ob er irgendwas weiß. Und dann hat er gesagt, ja, sie haben die Message gekriegt, das Motorrad ist kaputt gegangen und die sind zurück nach Alger gefahren. Jetzt stand ich da, ich hatte einen Franzosen, den mein Vater mal kennengelernt hatte als Beifahrer. Ich sage, was mache ich jetzt? Jetzt bin ich Mutterseelen alleine. Was mache ich? Fahre ich weiter oder fahre ich auch zurück und gucke, dass ich die in Alger treffe?
Ja, in Alger treffen, das ist jetzt auch nicht gerade ein Dorf.
Nee, das ist genau. Und es gab nichts zu kommunizieren. Ne? Es gab nichts. Es gab kein Telefon, kein nichts. Und dann mein Tripmaster ging nicht. Und ich habe gesagt, wenn ich den Tripmaster zum Funktionieren kriege bis zu meiner Startzeit, dann fahre ich weiter. Wenn nicht, ist mir zu gefährlich, dann fahre ich zurück.
Das muss man da kurz dazu sagen. Paris-Dakar sind alle Autos in der Wertung. Also auch die Servicefahrzeuge fahren das Rennen mit.
Deswegen, das war eine extra Kategorie.
Deswegen eine Tripmaster.
Das war eine extra Kategorie. Naja, und ohne Tripmaster kann man nicht fahren. Man muss ja auch die Strecke fahren.
Eben, man muss ja abmessen, wo man
Man muss die Strecke fahren, wie jedes Auto auch. Und man fährt in der Wertung. Und ich habe den Tripmaster zum Funktionieren gebracht und dann ist okay. Ich habe mir gesagt, dann geht's weiter und dann bin ich weitergefahren. Und dann bin ich mit meinem Franzosen als Co-Pilot alleine weitergefahren. Und das war das Jahr, wo in der Tenere der tierische Sandsturm war. Und das war das mit dem Sauger Toyota Land Cruiser Diesel. Das war, ja. Und ich bin in der Kategorie dann Zweiter geworden.
Ja, wie haben Sie den Sandsturm erlebt? Das ist, man ist teilweise blind. Ne?
Ist brutal.
Und es ist nicht mit Nebel vergleichbar, sondern es
sind ja dann die Balisen, die alle 200-300 Meter sind, aber man sieht von einer Balise nicht die andere. Es waren vielleicht 50 Meter Sicht. Und man muss immer sagen, okay, mal hoffen, man sieht die nächste Balise, dass man weiß, dass man richtig ist. Und man muss auf seinen Kompass, man sieht keine Spuren mehr. Wenn ein Auto eine Minute vorher gefahren ist, ist die Spur weg.
Und man muss sich darauf verlassen, dass wirklich kein anderes Hindernis ist.
Man weiß, da ist nichts.
Okay,
und das Auto fährt ja auch nicht schnell. Ich meine, wenn im Sandsturm, der Sand ist so fein und weich, der schluckt so eine Kraft, man fährt nur erster, zweiter Gang, über 600 Kilometer. Und man weiß, der Sprit wird wahrscheinlich nicht reichen, weil man braucht ja das doppelte Minimum an Sprit, wenn man nur erster, zweiter Gang fährt, weil es braucht, der weiche Sand in dem Sandsturm braucht so viel Kraft.
Die drehen die Räder das Doppelte eigentlich, ne?
Der ist einfach so tief und weich.
Genau, also die sind halt immer schlumpfig.
Man will schon Schlamm fahren, oder? Du brauchst so viel Kraft dafür. Aber als ich dann wiedergekommen bin, ich habe ein halbes Jahr Albträume gehabt, jede Nacht. Ich habe in München studiert, ich war wieder in München in meiner Wohnung, eine kleine Wohnung gehabt. Ich bin jede Nacht wach geworden und habe nicht gewusst, wer ich bin und wo ich bin. Krass. Und das weiß man beim Einschlafen. Das war das Brutalste. Also ich war beim Arzt und er sagt, dein Gehirn hat das nicht aufgenommen in der Zeit. Das waren zu viele Eindrücke. Du hast im Schnitt 2 Stunden geschlafen über 3 Wochen. Und das Gehirn hat das nicht verarbeitet. Und du musst das alles jetzt verarbeiten und du musst warten, bis das vorbeigeht. Wow. Das war knapp ein halbes Jahr und das während dem Studium. Aber dann, das ist furchtbar. Wenn man nachts, man hat Angst einzuschlafen, weil man weiß, man wird wach und weiß nicht, wer man ist und wo man ist. Okay, das kann man sich nicht vorstellen. Wenn man es nicht erlebt hat, kann man es nicht vorstellen. Wahnsinn. Und viele haben mich gefragt, ja, wie ist Paris-Dakar? Kannst du mir empfehlen, das zu fahren? Ist doch ganz toll. Das heißt, kann ich dir empfehlen, aber fang beim zweiten Mal an, nicht beim ersten Mal. Weil das erste Mal ist ein Albtraum.
Ja.
Vor allem, wenn man allein ist oder wenn man sagt, man ist in einem Team und hat alles und Biwak aufgebaut und
Hubschrauber, die mitfliegen
und alle gucken. So. Alles okay, aber wenn man Mutterseelen alleine ist, dann...
Und das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Keine Kommunikation.
Keine Kommunikation, kein GPS, nichts. Und man muss jeden Abend im Camp sein, weil wenn man nicht im Camp ist, dann fangen die Probleme erst an, weil dann gibt es nichts mehr zu essen. Und man muss mit dem Wasser, was man hat, leben. Ja, und im Sandsturm ist es halt extrem wichtig. Man hat eine Balise gehabt damals auch. Und wenn man die eingeschaltet hat, ist man aus der Wertung. Und die Balise sendet Signal und dann findet einen der Hubschrauber.
Ah, okay.
Aber
okay.
Das Signal geht nicht über einen Sandsturm. Wenn man einen Sandsturm hat, bleibt das Signal unterm Sandsturm.
Okay.
Und die können einen nicht finden. Und die Balise geht, ich glaube, die hat 48 Stunden gesendet. Und wenn man einfach aus purem Angst und sagt, ich bin jetzt stehen geblieben, es geht nichts mehr, das Auto steht, ich schicke die Balise und es ist ein Sandsturm. Und nach 2 Stunden nicht gefunden hat, ist es vorbei.
Wow.
Ja, das ist...
Also das ist wirklich was für Männer.
Ja, also...
Gewesen zumindest, ne? Heute hat man Satellitentelefon.
Jetzt ist es anders. Ich will nicht sagen, dass es leichter ist.
Nee, nee.
Aber also die Zeiten ändern sich und es ist anders.
Also einfacher ist es
alleine. Es wird schneller gefahren. Es wird natürlich, wenn das einfach... Wenn gewisse Sachen einfacher sind, dann werden andere komplizierter, weil man geht mehr Risiko ein, weil man schneller fährt. Ja. Weil mit dem Diesel, Sauger Diesel Toyota hat man jetzt wirklich keine Angst gehabt, dass man irgendwo zu schnell war.
Aber man ist auch kaum liegen geblieben, ne? Weil dann irgendwie alles geschluckt.
Ja, da ist alles möglich kaputt gegangen. Also man wird da auch, wenn man vorher nicht schrauben kann, dann... Ne?
Also was für ein Abenteuer eigentlich.
Spurstange ist gebrochen, Kühlerhalterungen sind gebrochen, Lichtmaschine ist kaputt gegangen und ich hatte keine mehr. Und ist alles Mögliche ist passiert.
Und wie oft sind Sie Paris-Dakar gefahren?
Ja, insgesamt viermal.
Viermal, ja.
Also das eine Mal, das erste Mal 83 mit dem Toyota. 84 war ich beim Filmteam dabei, da gab es einen Kinofilm mit der Iris Berben. Da habe ich die Fahrzeuge vorbereitet, die Motorräder vorbereitet, alle Motorradstunts gemacht und habe eine kleine Rolle noch gehabt.
Okay.
Und das war
das
auch,
wusste ich gar nicht.
Das war schwer. Also das war fast schwerer als teilzunehmen. Wir waren ein Team mit 20 Leuten,
ja,
von denen nur der Regisseur und ich wüssten Erfahrung hatten. Und man muss natürlich bei der Rallye dabei bleiben.
Ja.
Weil
ja,
wenn man hinten ist, ist der Film hin.
Wir
warten keiner auf einen, ja, oder? Man musste also morgens früh vorm Tross losfahren, damit man irgendwo filmen konnte. Weil da muss das Motorrad abgeladen werden. Entweder bin ich den ganzen Tag mit dem Motorrad gefahren oder das Motorrad war hinten auf dem Pickup, haben sie dann abgeladen. Die ganze, damals gab es ja keine digitalen Filmkameras.
Die Kameras
das
waren ja alles noch
die Riesengeräte.
Ja,
ja, ja, und alles analog, kein digital. Und dann Szenen drehen während dem Fahren, dann abends ins Camp. Und die Autos waren ja alle schwer beladen, weil die hatten ja alle das Kamera-Equipment. Wir hatten zwei MAN-Trucks, wir hatten einen großen Toyota Land Cruiser, wir hatten einen Nissan Pickup, wir hatten einen Ford 4x4 Transit und zwei BMW-Motorräder.
Oh Gott.
Und ich war für außer die MAN für alle Autos und die Motorräder zuständig. Ich habe sie jede Nacht geschraubt.
Konnte Iris Berben ihren Text auf Punkt?
Ja, besser als ich.
Wie war die denn? Ich durfte die auch irgendwann mal kennenlernen.
Wir haben uns am Anfang gehasst.
Ja.
Sie sind zum Regisseur und haben gesagt, entweder gehe ich oder die. Und die hat gesagt, entweder geht der oder ich. Und dann gesagt, dazu, mir reißt euch jetzt am Riemen. Und das hat, wir haben uns dann, also wir sind seitdem, waren wir wirklich sehr gut befreundet anschließend, weil das schweißt natürlich zusammen.
Ja, na klar. Aber ja, was hat sie davon? Also eben, das ist jetzt eine Bildungslogik.
Paris-Dakar hieß der. Der war dann 85 im Kino.
Okay.
Und da bin ich mit ihr auch zu den Premieren, sind wir rumgefahren in ganz Deutschland, jeden Abend irgendwo in Deutschland eine Premiere und sind dann mit dem Motorrad nach dem Film auf die Bühne gefahren. Und da lernt man auch viel, oder? Man fährt für 400-600 Leute, fährt man auf eine Bühne, die Lichter strahlen einen an, man weiß, da sitzen 400-600 Leute, wo man nicht einen kennt, und die fragen.
Mhm.
Und die Fragen waren ja nicht immer einfach zu der Zeit. Das war, wieso ihr rast durch die Sahelzone und das waren ja recht kritische Fragen damals schon.
Mhm.
Ja, aber das sind, wie gesagt, die Sahelzone ist erst zu bewusst geworden für die Menschen, weil die Paris-Dakar durchgefahren ist.
Ja,
und
genau,
die Organisation hat doch damals, die Teams konnten sich beteiligen und konnten Pumpen kaufen. Also entweder eine Fußpumpe, eine Elektropumpe oder eine Elektropumpe gab es nicht, weil doch Elektropumpen für da, wo Strom gab, oder auch solarbetriebene Pumpen.
Mhm.
Und die Organisation ist mit den gespendeten Pumpen von den Teams mit der Rallye mitgefahren. Die sind natürlich dann langsamer gewesen, haben an den Punkten überall, wo Bedarf war, die Pumpen installiert.
Hm, ja.
Und auch wenn die, und wenn man durchgefahren ist, die Menschen, die haben glücklich reingeschaut. Für die war das eine Abwechslung. Die haben sich gefreut darüber.
Ja.
Ja, und das darf man auch nicht verkennen. Man hat den Menschen, die da sind, die haben nicht, die, wie man bei uns vielleicht hätte, jetzt rasen die dadurch, die haben sich gefreut.
Die nicht haben, den Feinstaub gemessen, der
irgendwas mit dieser Nein, die haben sich gefreut, dass was passiert.
Naja, das war in Afrika in den 80ern.
Ja,
das sind Welten aufeinander gebracht.
Und auch die Klamotten, die man hatte. Man hat ja jeden Tag die Klamotten gewechselt und man hat nicht die alten Klamotten mitgenommen, sondern die hat man da gelassen. Und das waren von 1000 Leute. Das heißt, die Menschen, die da gelebt haben, die haben am nächsten Tag für 1000 Leute Klamotten gefunden.
Mhm.
Die waren da, die sind da geblieben. Ja. Da ist, die sind auch dann, die in der Nähe waren, die sind auch abends ins Camp gekommen und konnten mitessen. Also es war nicht, dass man sagt, die Einheimischen werden ferngehalten, sondern überhaupt nicht.
Das Verrückte ist ja, dass heute Paris-Dakar ja extrem verlegt wurde. Glaube ich, jetzt ist Saudi-Arabien aus Sicherheitsgründen, weil man eigentlich durch Afrika nicht mehr fahren kann, sicher. Ne? Heute fährt man rein mit seinem Auto, bumm, ist alles weg. Ne?
Ja.
Das Leben auch noch.
Ja.
Also das ist.
Ich meine, wir waren einmal, das war, als wir einen Film gemacht hatten, dann ist mein Vater und mein Bruder mit einem Bekannten, wir sind zu dritt im Unimog gefahren, in der LKW-Wertung.
Mhm.
Und da ist einen Abend in Mali die Lenkung kaputt gegangen. Die sind dann gekommen und der Simmering ist kaputt gegangen von der Servolenkung. Und das ist ja keine am Unimog, keine unterstützte Lenkung, sondern es ist eine Servolenkung, Punkt. Und wenn die ausfällt, dann muss man zu dritt am Lenkrad drehen, damit er überhaupt um eine Kurve kommt. Und wir wussten, dass in Mali gab es zwei Unimogs von der deutschen Regierung, die da in der Regierung hilft, die Balisen in der Wüste zu setzen.
Mhm.
Und da haben wir gesagt, okay, wir rufen den Botschafter an und fragen, ob die Munimox in der Nähe sind, ob wir da die Lenkung ausbauen können und können die tauschen. Mhm. Und dann mussten wir, das Camp war auf irgendeiner Art Müllhalde und dann in der Nähe war ein Hotel und die Werksteams, die Geld hatten, die waren ja alle in dem Hotel, die hatten alle vorher das Hotel gebucht zu übernachten. Wir haben auf dem Müllplatz im Zelt geschlafen, neben den Autos. Und jetzt mussten wir aber rüber in das Hotel. Zu der Zeit war in Mali Bürgerkrieg. Und dann gesagt, okay, wir müssen in das Hotel und ab 10 abends war Ausgangssperre. Und dann gesagt, wir müssen in das Hotel. Dann sind da, das waren vielleicht 13, 14-jährige Jungs mit einer entsicherten Kalaschnikow im Rücken, haben uns so zu dem Hotel begleitet. Mit der Kalaschnikow im Rücken. Von einem Jungen. Und alle 50, 100 Meter, das waren vielleicht 500 Meter, wurden die nach dem Passwort gefragt und dann der nächste, damit die da wieder durchkamen. Also das war kein gutes Gefühl, mit einem 14-Jährigen hinter sich zu haben, mit einer entsicherten Kalaschnikow.
Das gibt's ja nicht.
Und dann waren die beiden LKWs waren aber nicht da zum Balisen setzen und dann hat Mercedes mal einen Telex geschickt, damals zu Mercedes nach Gaggenau. Die haben einen Teil geschickt, aber das hat natürlich 3 Tage gedauert, bis das da war. Okay. Und damit ist man aus der Wertung. Damit war der LKW aus der Wertung.
Wahnsinn. Und Jackie X haben Sie in dem Jahr 83 getroffen?
83 haben wir getroffen.
Okay. Ihr durfte die auch schon interviewen. Und
Mercedes.
Und, ja. Aber danach ging ja dieses 959-Projekt los.
Danach kam der Porsche.
Und 85 ist ja der Wolf-Henrik Unger, den ich auch schon interviewen konnte. Ja. Und, der ist ja mit Jackie X gefahren. Und da ist ja das Auto ausgebrannt.
Ja.
Das ist dieses 85 gewesen.
Der ist mit dem Kussmaul gefahren?
Mit dem Kussmaul, genau.
Der Kussmaul ist für mich der begnadeste Renningenieur, den ich
je der ist, also den, ja.
Ich weiß nicht, ob Sie den interviewt
haben.
Mit dem ist im Alter.
Habe ich schon, ja. Das ist unglaublich. Ne?
Mit dem höchsten Respekt, das ist ein super Typ.
85 haben Sie das Ding dann gewonnen?
85 sind wir mit 2 Unimox gefahren. Dann hatten wir einen leichten und einen kurzen Radstand, der leicht war, mein Vater und ich. Und dann hatten wir einen mit einem langen Radstand. Den ist mein Bruder und ein Freund von uns gefahren, der Karl-Wilhelm Strömann. Mhm. Der Meister war in der Mercedes-Werkstatt. Aber das waren wir 4 auf 2 LKWs. That's it. Das
den,
ist es.
Und in ein paar Ersatzteile drin, ne?
Nichts sonst.
Das ist Wahnsinn.
Unfassbar. Und dann hoffen, wenn man ausfällt, dass man da irgendwo steht, wenn man ein Problem hat, dass der andere,
vorbei
weil der andere einen Kilometer neben vorbeifällt.
Sieht man nichts mehr.
Sieht man nichts mehr.
Das ist vorbei.
Das ist vorbei.
Ach, das gibt's nicht. Und Ihr Vater, wie kam es bei ihm zum Sinneswandel, zur Vernunft hin, dass er nicht mehr Motorrad fahren, sondern lieber LKW fahren wollte?
Er war 79 mit meiner Mutter, wir haben einen LKW, einen Unimog zum Wohnmobil zu Hause ausgebaut. Mhm. Und er ist mit meiner Mutter in Urlaub in die Sahara gefahren und hat dort die erste Paris-Dakar getroffen und hat dann Sabine kennengelernt.
Ah, okay.
Und die haben sich angefreundet und seitdem waren die Freunde und hat mein Vater gesagt, das müssen wir fahren.
Okay,
da will ich hin und das will ich gewinnen.
Okay. Wow, okay.
Und das hat sie da kennengelernt, dann haben wir alles vorbereitet und konnten 81 dann fahren mit dem Motorrad und dem G. Und dann 86 sind wir nochmal so gefahren und dann ist ja der Sabine mit dem Hubschrauber tödlich verunglückt. Mhm. Und dann haben wir auch für uns entschieden, dass wir sagen, einmal aus Pietät fahren wir nicht weiter. Mhm. Und das zweite war, dass wir gesagt haben, es geht dann nach Mauretanien. Und Mauretanien ist von der Wüste her und den Dünen her brutal. Wunderschön, aber brutal. Es ist so einfach, sich zu verfahren. Es ist so einfach, stecken zu bleiben, sich zu überschlagen. Mhm. Und wenn man als Tourist fährt, dann kann man sich die Zeit nehmen und vorher gucken, wenn man in das Dünental fährt, kommt man auf der anderen Seite wieder hoch. Da gibt es einen Ausweg irgendwo. Mhm. Da muss man aussteigen, das gucken. Wenn man aber im Rennen fährt, macht man das nicht. Mhm. Dann muss man das Risiko eingehen. Und das Risiko haben wir gesagt, wir gehen es nur ein, solange wie wir wissen, da ist einer in der Organisation, der wird uns suchen, bis er uns findet.
Ah, okay.
Und das Vertrauen hatten wir zum Sabine. Und als der nicht mehr dabei war, war das Vertrauen weg. Und haben gesagt, das ist uns einfach zu risikoreich. Mhm. Und erst hieß es, okay, die Rallye wird aus Pietätsgründen abgebrochen und wir fahren mit dem Stand, so wie es ist, im Konvoi nach Dakar. Und dann hat aber der Veranstalter entschieden, nein, wir machen weiter. Und dann haben wir gesagt, okay, nein, also wir haben dann Telex geschickt zu unseren Sponsoren. Seid ihr damit einverstanden, dass wir jetzt aussteigen? Ja, es ging. Nur das Jahr 86, dann sind wir nach Hause gefahren. Also wir sind dann nach Dakar gefahren. Mhm. Aber dann kam, wir waren natürlich sehr gut mit dem Sabine befreundet, weil mein Vater hatte ihn 79 bei der ersten Dakar schon kennengelernt. Ja. Und wir sind richtig gut befreundet gewesen. Dann ist der Veranstalter gekommen, weil er gewusst hat, dass wir gut befreundet waren und gesagt haben, wir fahren nicht weiter. Mhm. Dann ist er mit Plastiktüten gekommen, so Müllplastiktüten, wo die Überreste der fünf drin waren, die im Hubschrauber abgestürzt sind, und haben gefragt, ob wir die Plastiktüten mit nach Dakar nehmen. Und Gott, ich meine, ich war zu der Zeit, was war ich da? Mit 26. Ja. 26. Und dann sagt, okay, die sind gestern abgestürzt. Und dann hat der im Ziel die Stempelkarten entgegennimmt. Das war sein Stellvertreter. Und der hat uns gerne gesagt, wir sagen das sonst niemand, aber ihr habt ihn so gut gekannt. Der ist 10 Kilometer vom Ziel und ist dann mit dem Hubschrauber abgestürzt. Mit zu fünften, die sind alle tot. Hm. Und das ist natürlich, wenn man den ganzen Tag gefahren ist und man ist jetzt schon, zwei Wochen unterwegs, man ist eh schon fertig, dann ist das ein Schock. Man kann es nicht glauben. Und dann am nächsten Morgen kommt ihr und sagen, könnt ihr die Plastiktüten mitnehmen? Ja, und dann sind wir in, glaube ich, 3 Tagen nach Dakar gefahren.
Mit dem Freund hinten drin.
Ja, und dann da wieder abgegeben. Oder? Das waren die Überreste von allen 5, die im Hubschrauber waren. Und das ist, ja, das war hart.
Ja.
Und dann auch für uns, dann haben wir auch gesagt, wir machen das nicht mehr, weil dann hat uns Sabine sein Vater übernommen und das Reglement wurde so verändert, dass man Ersatzteildepots überall vorher installieren kann. Und dann gesagt, das hat nichts mehr mit dem Spirit zu tun. Und dann hat man als auch Privatteam keine Chance mehr zu gewinnen.
Damit wurde es wieder Werksport.
Ne? Genau, und damit dann gesagt, ja. Ich meine, es war vorher auch Werksport. Mhm. MAN war da mit Werksport, BMW, Porsche, die waren alle weg.
Aber die haben alle mit gleich
langen Messern gekämpft. Aber die konnten alle mit den gleichen, die hatten nicht mehr Möglichkeiten. Hm. Die hatten zwar LKWs dabei mit Teilen und, aber die LKWs mussten auch fahren, genauso wie das LKW vom Privatteam.
Genau.
Die hatten keinen Vorteil, dass sie sich irgendwie durch eine riesen Logistik oder was irgendwas einen Vorteil verschaffen konnten.
Ja, ja.
Und das war wirklich ein fairer Sport. Mhm. Und das kam auch nicht, auch bei den Werksfahrern, nicht an, möglichst schnell zu fahren, sondern ein Gefühl zu haben, was kann ich meinem Auto oder Motorrad zutrauen. Mhm. Man muss in das Auto oder Motorrad reinhören und sagen, wann fängt es dem an, weh zu tun? Und das hat für mich immer die Faszination auch ausgemacht. Ich muss wissen, was tut dem Auto weh. Und nicht einfach so schnell wie es geht fahren und was kaputt geht, wird gerichtet. Sondern ich muss das tragen über 3 Wochen.
Ja.
Und wenn das nicht mehr war, dann haben wir gesagt, okay, das ist nicht mehr unsere Intention. Außerdem war, zu der Zeit habe ich dann angefangen zu arbeiten. Dann habe ich einen Job gehabt bei BMW. Und mit dem war mein Urlaub weg.
Ja.
Und die BMWler, die mit dem Werksteam gekommen sind, die wurden erst mal 4 Wochen, haben die Sonderurlaub gehabt zum Erholen. Ich bin wiedergekommen und mein Jahresurlaub war weg. Und das heißt, Ende Januar. Das macht man 2-mal. Also alles, was recht ist, das geht nicht mehr.
Nee,
ja, das ging nicht.
Nee. Als alle in kleinen Zelten schrauben konnten, da war es toll. Und wenn die Werke kommen und auch Forderungen stellen und vielleicht das Reglement dahin drängen, dass man eben diese Servicepunkte einrichten muss, in dem Moment weiß man, mit der Kohleblase ist alles weg.
Es kommt darauf an, wem man es macht. Also mit der Erfahrung, die ich da gesammelt habe, stand für mich, auch wenn ich eine Werkssportabteilung geleitet habe, ob das bei Ford war, ob das bei VW war. Mhm. Bei mir stand immer im Vordergrund, was muss ich Gutes für den Sport tun? Mhm. Und der Hersteller muss dem Sport was wiedergeben. Mhm. Der Hersteller geht in den Sport, will das vermarkten, braucht den Erfolg und will damit im Prinzip Geld verdienen, Autos verkaufen. Mhm. Wenn der Sport die Bühne bietet, dann muss der Hersteller dem Sport auch was zurückgeben. Mhm. Das ist, was, glaube ich, viel zu wenige tun und viel zu wenige haben, weil es doch viele gibt in den Positionen, mit dem Sport eigentlich nicht so verbunden sind, weil sie über eine andere Karriere reingekommen sind. Ich bin der Auffassung, dass Motorsportart nur gut ist, wenn sie gesund ist von Privatteams. Hm. Weil die Hersteller kommen und gehen. Aber dass der Sport bleiben kann, müssen das Privatteams sein, die das aus Passion machen und denen das Hauptgeschäft ist. Hm. Das sagen, das ist unser Kerngeschäft. Vom Hersteller ist Motorsport nie Kerngeschäft. Und das kann man machen und man kann es nicht machen. Aber man darf den Motorsport nicht abhängig machen von Herstellern. Mhm. Wenn man dann auch als Motorsportdirektor und sagt, da immer im Fokus hat, was ist gut für den Sport und nicht was ist gut für mich jetzt. Was muss ich jetzt machen, damit ich möglichst einfach gewinne? Mhm. sondern sagen, was ist gut für den Sport, auch wenn es vielleicht, sagen wir, meine Chancen schmälert. Aber je besser der Sport ist, umso besser ist es, wenn ich erfolgreich bin. Hm. Und wenn die Reglements so sind, dass Privatfahrer, Privatteams eine Chance haben, dass es finanzierbar ist und dass für den Sport richtig ist, dann muss ich versuchen, dort in dem Rahmen der Beste zu sein, weil es für alle gleich ist. Aber nicht, ich habe jetzt da einen Vorteil, deswegen muss ich da drauf pochen. Hm. Und das habe ich nie gemacht. Und ich glaube, das kommt daher, weil man die Erfahrung gemacht hat, auch wie Paris-Dakar sich so geändert hat, indem einfach die Hersteller diktiert haben, wenn ihr das macht, komme ich. Und das war für mich was immer absolut wichtig. Ich muss dem Sport was zurückgeben und man muss das Beste machen, was für den Sport gut ist. Und nicht, was jetzt in dem Moment gerade für mich als Hersteller richtig ist. Und die Reglements müssen so sein, dass man mit einem möglichst geringen Aufwand 95% kriegt. Mhm. Dass man sagt, jetzt habe ich das Zehnfache am Budget, nur um eine Zahl zu sagen, aber es geht nur um die restlichen 5%. Mhm. Und die restlichen 5% kann ein Privatteam noch gut machen, indem sie vielleicht taktisch besser sind. Dann ist der Sport interessant. Mhm. Wenn ich mit einem kleinen Budget, wenn ich mit viel Budget 50% besser machen kann, dann geht der Sport irgendwann kaputt, weil die kleinen Teams einfach keine Chance mehr haben, weil sie keine Motorräder, weil sie keine Sponsoren kriegen und weil sie keine Chance haben, auch nicht mal mit Glück irgendwo aufs Podium zu fahren.
Hm. Ja, Sie haben ja eigentlich dann als logische Konsequenz Ihre Karriere bei Porsche weitergeführt, im Markenpokal, wo jeder mit den gleichen Chancen auftritt. Ne?
Ja.
Wann sind Sie da hingekommen? 89?
Ende 89 und dann war 90 war das erste Jahr Carrera Cup.
Carrera Cup, da habe ich jetzt gerade neulich einen Talk gemacht, da werden Sie jetzt... wenn Sie an schöne alte Zeiten erinnert, mit Alfred Heger, Harald Groß und Christian Menzel.
Ja.
Und Harald Groß hat von so ein paar Tricksereien erzählt, die da stattgefunden haben. Er hat gesagt, keiner hat gewonnen, der nicht beschissen hat.
Gerade gelogen.
Wie war das? Ich habe ja auch schon Herbert Linge treffen dürfen. Der hat ja angefangen mit dem Turbo Cup. Also damals mit 944 Turbo.
Herbert Linge war ja im Ruhestand.
Genau. Und der hat dann das noch
weitergeführt. Der ist 89 mit mir, hast du wieder zurückgeholt und haben uns zwei gesagt, mach das. Und dann ist wieder, ich muss sagen, ich habe in meiner Karriere, ich war oft zur richtigen Zeit am richtigen Ort und habe Glück gehabt. Mhm. Bei Porsche anzufangen und mit dem Herbert Linge zusammenzuarbeiten und mit dem eine Freundschaft zu schließen, der war, glaube ich, der vierte Angestellte bei Porsche.
Das ist unglaublich, ne?
Einer der war ersten Auszubildenden, der alles gekannt hat. Und mit dem zusammenzuarbeiten, der aus der Rente wiedergekommen ist, das war jetzt, und der Herbert Linge ist für mich auch eins der Idole.
Ja, der hat auch alles erlebt, gemacht. Ne?
Der war Werksfahrer, der hat geschraubt, der war Betriebsleiter. Das war
Weißach aufgebaut.
Ja, der Weißach gekauft.
Das Amerika-Geschäft gemacht. Der hat das Grundstück gekauft.
Ja, und dann, was der gemacht hat und die Geschichten und dann mit dem Hans Hermann zusammen. Mhm. Also das Glück, mit jemandem wie mit dem Herbert Linge zu arbeiten und von ihm lernen zu können, das ist, Wer hat das?
Der hat das übrigens gelebt, was Sie sagen, dass die Werke dem Sport was zurückgeben müssen.
Ja.
Der hat auch mit der UNS-Sicherheitsstaffel, die er ja eigentlich gegründet hat, wo er die ersten Autos für vorbereitet hat bei Porsche, der hat genau das gelebt,
was Sie gesagt haben. Ich habe von ihm natürlich dann auch noch viel gelernt. Mhm. Das war das erste Mal, dass ich Werkssport gemacht habe oder für Porsche und habe von ihm da so viel gelernt, wie man das richtig macht.
Ich habe ihm
so viel zu verdanken, das ist unglaublich. Beim Kundensport ist es wichtig, dass das Reglement einfach ist, dass dennoch Möglichkeiten gibt, dass einer über das Know-how was machen kann, zum Beispiel indem man das Fahrwerk abstimmen kann und. Und es ist wichtig, dass ein Top-Fahrer auch nicht zu weit wegfahren kann von einem, der jetzt kein Top-Fahrer ist, im Markenpokal einer, der das aus Passion macht. Und das geht nur, wenn die Autos nicht so schwer zu fahren sind. Wenn die Autos diffizil zu fahren sind, dann wird zwischen einem guten und einem schlechten Fahrer wird der Abstand so groß. Mhm. Wenn ein Auto leicht zu fahren ist, dann hat auch genau wie in der Technik, wie wir eben gesprochen haben, dann hat einer nur einen kleinen Vorteil. Mhm. Ja, dann kann der vielleicht eine Sekunde schneller fahren, aber keine 10, weil der Anteil, das Auto leicht zu fahren ist. Mhm. Da haben wir immer drauf geguckt.
Okay.
Und dass die Teile, möglichst viele Teile Serie sind. Mhm. Dass die Teile nicht zu teuer sind. dass auch anständiger Sport geboten wird. Dass jetzt nicht die Fahrer sagen, ich muss jetzt Acht geben, ich darf nicht mal einen Kotflügel abfahren, weil der kostet einen Haufen Geld, weil das war ein Serienkotflügel, den kann man sich leisten. Das war kein Kohlekotflügel.
Ja, genau. Auch der Motor,
das war Serienleistung.
Absolut
Serie zu der Zeit.
260.
Absolut Serie.
Ja, ja. Und trotzdem unfassbar spektakuläre Rennen.
Ich meine, dass die haben Ihnen sicher erzählt, das war, glaube ich, war das 92 oder 93, Hockenheim, Endlauf, Alzen gegen Heger, das ist legendär.
Es gab und Rainer Braun als Kommentator.
Ja, ne? Ja, das darf man nicht vergessen. Ich war in der Rennleitung und die Sportkommissare, die müssen reinholen, Strafe ist das, lasst es sein. Das ist Racing. Die haben sich verbremst, sind in der Schikane geradeaus, waren aber wieder zusammen.
In der nächsten Runde durch die Schikane.
Ich sage, lass die kämpfen, ja nicht eingreifen, aber das war harte Arbeit da. Und zu sagen, lass die fahren, und das war eins der spannendsten und besten Rennen, die ich je gesehen habe. Aber da, ich habe gezittert in der Rennleitung, ich habe gesagt, hoffentlich geht das gut. Aber ich habe gewusst, die zwei sind Profis, die kennen sich und die haben sich den Raum gelassen. Da war keiner unfair.
Ein unfassbares Rennen.
Das war die Krönung vom Motorsport. Also, ja, und dann 93 haben wir den Supercup angefangen und das war, die Zusammenarbeit bei Porsche mit Max Welti, die war fantastisch. Der Max Welti ist so ein feiner, guter Kerl mit so viel Ahnung und Erfahrung und Feingefühl. Also wir sind heute noch wirklich die besten Freunde und das hat sich da entwickelt. Und das war genauso am Anfang. Wir haben uns gehasst für ein paar Monate und dann haben wir gemerkt, wir hassen uns, weil wir genau gleich sind.
Ja.
Und dann war das super. Also wir haben den Supercup damals aufgebaut und eingeführt. Und ich meine, man denkt, der Carrera Cup, der läuft jetzt seit 90. Der läuft jetzt 30 Jahre ununterbrochen.
Und vorher noch 944 Turbo Cup. Das war noch davor. Also im Endeffekt dieser Waffen Cup, das ist ja.
Und auch der Supercup bei der Formel 1, der läuft bei der Formel 1. Am Anfang habe ich gesagt, wenn wir 3 Jahre schaffen, ist es gut. Der läuft jetzt seit 93 ununterbrochen. Und jedes Jahr erfolgreich.
Ja.
Also das ist... Da bin ich auch stolz drauf und sagt, okay, man hat da was eingeführt, was dann die Nachfolger alle immer wirklich auch perfekt und super und jeder super gut weitergeführt hat mit viel Kompetenz und ist immer sehr gut übergeben worden. Und ich bin da stolz auf jeden Einzelnen, der da Markenpokalchef anschließend war und das immer noch macht. Und wir haben alle noch einen guten Kontakt und ist eine tolle Truppe. Die Markenpokal-Chefs und Deutsche ist eine tolle Truppe zusammen.
Sind Sie eigentlich mal selber gefahren, so ein Rennen mitgefahren oder so? Oder hat sich jemand?
Nicht, aber das Cup-Auto bin ich.
Okay, ja, klar.
Aber das war vor 24 Stunden Nürburgring. Dann sagte man, muss mit den Autos, das waren Serienautos, man muss auf der Nordschleife, werden Gäste, kann man mit rumfahren eine Runde, kann man mitnehmen. Und in jedem, da war jeder Hersteller, der da war, Mercedes, BMW, Porsche, jeder hatte ein Auto. Und es war kein Fahrer da, dann musste ich fahren. Dann gesagt, okay, dann fahre ich. Und ich hatte ja mein Auto und vor mir ist ein Mercedes. Ich habe keine Ahnung gehabt, wer da drin sitzt. Aber ich habe gedacht, der fährt mir jetzt nicht weg.
Ja.
Und der hat Gas gegeben und gesagt, oh Gott, das ist aber nicht so einfach. Aber wegfahren tut er mir nicht, weil er nicht, wer drin ist. Dann kommen wir wieder mit der Runde zurück, steigt der Roland Asch aus vorne und sagt zu mir, der hat mich ja gekannt von mir, sagt, bist du wahnsinnig? Ich sage, wieso? Du kannst doch nicht so schnell da fahren. Ich habe doch nicht gewusst, dass du drin bist. Wenn ich gewusst hätte, du bist, dann wäre ich viel langsamer gefahren. Das war letzte Rille für mich.
Ja, davon gehe ich aus und ich werde für ihn auch nicht
weiter von der Frage gewesen. Der muss ja irgendwann mal hinten wegbleiben. Der Roland ist so ein feiner Typ.
Ja.
Absolut. Roland, mir hat so viel Spaß.
Der kommt ja auch genau aus dieser Richtung, dieses Selbstschrauben.
Ja,
der hat dann sein DTM-Mercedes selber geschraubt.
Ja, Roland ist Role Model für Motorsportler.
Absolut. Ja. Kann man nicht zuhören.
Das gibt es viele, oder? Das ist der Harald Groß genauso.
Ach ja, oder?
Weil der Harald ist... Der hat 10-mal so viele Geschichten erzählt wie ich.
Nein. Der hat auch
viele Geschichten, die er nicht erzählt.
Manchmal lässt er eine raus oder dann guckt er genau auf die Mikro an.
Ja.
Und die haben ja bei dem Magenpokal, haben die ja schon für Kopfzerbrechen, glaube ich, gesorgt, weil die viel Kleinholz fabriziert haben, oder?
Ich glaube, die haben nicht viel Kleinholz fabriziert, weil sie hervorragende Rennfahrer sind.
Okay.
Und auch fair. Also ich würde sagen jetzt, wie Alfred Heger, Roland Asch, der Harald Groß, die haben nie Kopf zu brechen. Ich meine, man muss dann, wenn man Markenpokal macht, man muss seine Kumpanen kennen. Man muss wissen, die nutzen alles aus. Mhm. Die haben auch bei mir, und da habe ich auch viel vom Herbert Linge gelernt. Mhm. Und ich sage, lass ihn machen. Solange die im Rahmen sind, brauchen die das. Das gehört zum Motorsport dazu. Im Graubereich arbeiten gehört dazu. Solange wie keiner andere Dämpfer, andere Federn, andere Teile verbaut, so, da gibt es dann kein Vertun. Wenn wirklich bewusster Betrug ist, gibt es kein Vertun. Ja? Das war, wenn man den Spoiler schaltet, hat man mehr Abtrieb gehabt hinten, weil der ist ja damals ausgefahren. Ich glaube, wir hatten den arretiert, dass der immer draußen war. Dann haben wir mal das Auto vom Wolfgang Land und dann gesagt, da steht die Haube hinten auf und wenn die Haube aufsteht, steht natürlich der Spoilersteiler. Ja. Dann lag da hinten drin ein Schraubenschlüssel zwischen Haube und habe ich den Schraubenschlüssel vergessen da drin? Dann habe ich gesagt, Wolfgang, okay, sei okay, ich nehme dir das nicht ab, aber das ist so gut, da kommst du bei mir mit durch. Aber nur einmal. Ja, das war, wo er sagt, das waren halt, die haben sich irgendwas einfallen lassen, aber jetzt nicht auf die betrügerische Tour, sondern auf die spitzbübische Tour. Und das gehört zum Motorsport auch dazu, mal zu sagen, okay, jetzt was kann ich jetzt noch machen? Ist vielleicht nicht ganz in Ordnung, aber
ein kleiner Vorteil.
Aber es ist auch nicht betrogen und ich kann es mit einem Lächeln begründen, oder?
Ja.
Das gehört auch dazu. Und ich glaube, daher ist der Markenpokal auch relativ erfolgreich gestartet und geblieben, weil der Spirit geblieben ist. Und er sagt, ja, wir kennen euch ja alle. Ihr seid ja alle keine Engel. Er sagt, aber wir sind auch keine Engel, oder? Und wenn einer wirklich dann war, hat, wir haben auch Leute disqualifiziert. Wo er sagt, das ist, wenn es vorsätzlicher Betrug ist. Mhm. Und er sagt, ich verschaffe mir einen Vorteil, indem ich vornherein schon was anderes ins Auto einbaue und. Mhm. Dann ist kein Pardon. Und ich glaube, die Ausgewogenheit, die muss man haben, wenn man einen erfolgreichen Markenpokal oder eine erfolgreiche Rennserie haben will. Ja. Man muss die Jungs Raum zum Spielen lassen.
Sehr gut. Wie lange waren Sie bei Porsche?
7 Jahre.
7 Jahre. Wahnsinn. Und Herbert Linke hat das fast die ganzen Jahre noch begleitet, ne?
Der hat 90 bis 92.
Ja.
Und da war er immer noch dabei.
Ja, genau.
Wir haben immer gerne mitgenommen, weil man lernt nie aus vom Herbert Linke.
Ja. Das ist immer noch so ein guter Typ, ne?
Ja, also
unglaublich. Genau, und dann sind Sie in die Formel 1?
Der Max Weldi hat mich angesprochen, der war damals bei Sauber in der Formel 1.
Ja.
Und die haben Sauber Petronas Engineering gegründet.
Mhm.
Das war dann Joint Venture von Sauber und Petronas für Commercial Engineering aufzubauen.
Ah, okay.
Weil die haben gesagt, okay, im Motorsport, ich war jetzt lang genug im Motorsport,
mhm.
und wenn ich das mache, dann bin ich nah am Motorsport dran, bin nah an der Formel 1 dran,
mhm.
aber nicht mittendrin. Und die andere Kultur und eine Industrie aufzubauen in einem Land ist ein Reiz.
Mhm.
Ja, wir haben dann für Petronas einen Masterplan für Motorenentwicklung, Motorentechnologie und Motorenprogramme erstellt. Das war der erste Job.
Ah, okay.
Dann ist der Goto-san dazugekommen, der ja bei Ferrari den letzten 12-Zylinder gemacht hat, mhm. und der von McLaren gekommen ist, und wir zwei saßen im Büro. Das war dann wieder im Prinzip ein Glücksfall, oder? Ich konnte mit jemandem arbeiten, im gleichen Büro sitzen, der einen Ferrari Formel 1 Motor von der Pike gemacht hat, der verantwortlich war bei Honda für alle die erfolgreichen Honda Formel 1 Motoren.
Okay.
Und wir haben uns hervorragend verstanden und er ist so ein super Typ. Mhm. Dann habe ich die japanische Kultur kennengelernt, habe die malaiische Kultur kennengelernt,
mhm.
und habe einen hohen Respekt vor den Petronas-Menschen gehabt. Und ich muss sagen, damals der CEO von Petronas, das ist der feinste CEO, der mir jemals begegnet ist. Mhm. Er ist dann verstorben, aber das war, ich habe von dem auch so viel in Management, Personalführung und gelernt.
Mhm.
Das war eine traumhaft schöne Zeit.
Wie viel Personal hatten Sie da unter sich?
Ah, wir haben zu zweit, zu dritt angefangen, nur Goto, also ich und
wieder die alte BMW-Zeit.
Ja, und dann waren wir zum Schluss, wir waren nach einem Jahr knapp 70.
Okay.
Das war gut. Wir hatten auch Malaien zum Ausbilden. Wir hatten 14 malaiische Ingenieure, die in Motorentechnologie ausgebildet werden mussten, die an einem Motorenprojekt gearbeitet haben, wo wir einen Prototyp entwickelt haben. Wir haben also erst die Motorenstrategie, dann einen Motor entwickelt, zusammen mit Yamaha und mit Ricardo in England. Das war ein tolles Team. Das waren Schweizer, Deutsche, Malaien, Japaner, Engländer. Und die alle unter einen Hut zu bringen, das war nicht
schöne Aufgabe,
einfach. Ja. Das waren alles andere Kulturen, alles andere Religionen, andere Arbeitsweisen, andere, wie sagen, Reward und Recognition und Punishment und wie die Arbeitskulturen sind. Ja. Dann haben wir wieder viel gelernt dadurch, um zu sagen, was ist da richtig, wie funktioniert das? Das war eine wunderschöne Zeit, war super gut. Und parallel war natürlich, Sauber hatte den Ferrari-Motor. Mhm. Und wir wollten den selber weiterentwickeln, weil der Boto hatte ja die Kompetenz.
Der lief unter eigenem Label, ne?
Also der Petronas, ja. Und da wir immer den ein Jahr alten Motor hatten, haben wir den selber begonnen, den weiterzuentwickeln.
Okay.
Und so sind wir in das Formel-1-Geschäft gekommen. Und dann wurde bei Sauber, die haben jemanden extern beauftragt und sagt, was fehlt Sauber, um weiter nach vorne zu kommen in der Formel 1. Mhm. Und das Ergebnis war, es muss sich entwickeln von einem traditionellen Rennteam in ein Ingenieursunternehmen, ein technisches Unternehmen.
Okay. Ja.
Weil, sagen wir, wenn man 20, 30 Leute im Team hat, dann geht das auf Zuruf. Dann gehen die mit was zusammen essen oder abends und wird alles besprochen und dann weiß jeder, was zu tun ist. Wenn man mal 200 plus ist, funktioniert das nicht mehr. Mhm. Da brauchst du Prozesse, dann brauchst du Aufteilungen, dann brauchst du Informationsflüsse, die installiert werden. Mhm. Und dann hat man mich gefragt, ob ich das als COO noch mit übernehmen würde.
Okay, und also eine richtige Firma zu formen aus einem Rennstall. Oder war ja auch schon ein großes Team, also Formel 1. Aber,
Und das war da. Und dann habe ich einen Willi Rampf, der war ja vorher schon mal als Renningenieur da, den wirklich, wir haben uns ein paar Mal getroffen und gesagt, Willi, du warst als technischer Direktor, du musst kommen. Und das war... Das ist eine tolle Freundschaft, auch mit Willi Rampf, immer noch. Und so bin ich dann bei Sauber in Formel 1 gekommen.
Das finde ich aber interessant, was Sie sagen, dass man was machen muss, was über Rennstall hinausgeht. Weil das nehme ich ganz oft mit, ist, dass das fängt eigentlich jedes Jahr wieder bei Null an, muss wieder Sponsoren akquirieren und hat eigentlich keine Substanz, wenn man mal gewonnen hat und hat Ingenieure, die kommen und gehen, wenn man Pech hat.
Ja.
Und dann hat man aber nichts, außer eine Halle, wo Rennautos geschraubt werden können. Genau. Und genau dieses Thema, was Sie sagen, man muss eine Ingenieursfirma draus machen, das hat ja auch McLaren gemacht mit den Straßenwagen dann auf einmal, oder dieses Takt-Thema, irgendwie, was die Elektronik gemacht haben und so. Das finde ich ganz interessant, dass Sauber dann auch irgendwann diesen Schritt gegangen ist.
Ja, das ist, man muss dann das Rennteam auch entsprechend strukturieren und anpassen. Das ist, glaube ich, das ist schon extrem wichtig.
Wie war die Zusammenarbeit mit Peter Sauber?
Ja, Peter Sauber ist natürlich, wie soll ich das sagen, ist anstrengend, aber in dem positiven Sinne anstrengend.
Weil er fordernd ist,
oder? Mhm. Und er ist jetzt nicht der Ingenieur, es ist auch nicht der aus der Industrie kommt, der Manager. Mhm. Und, aber er hat ein super Gespür für was richtig und was falsch ist. Mhm. Ja? Und da haben wieder viel gelernt. Das sind wieder ganz andere Charaktere, als ob das der CEO von Petronas ist, von der riesen Ölfirma. Ja,
das stimmt.
Ja, und das... Die ganzen Kombinationen zu sehen, wie managt wer was, was gibt es für Managementstile und das war für mich faszinierend. Und aus dem zu sagen, wie entwickle ich dann meinen eigenen Managementstil? Einmal aus der Erfahrung, die ich habe, die vom Motorsport kommt, die aber auch von den verschiedenen Firmen kommt. Roche hat sicher einen Managementstil, der absolut einmalig ist, den kein zweiter hat.
Der hat aber auch hemdsärmelig
angefangen. Und das Gleiche war der Peter Flora.
Ja.
Und man hat von allen gelernt. Ich hatte in meiner Karriere damals mit so vielen Leuten zu tun, die ich kennengelernt habe oder vorher gekannt habe, die absolut Koryphäen auf ihrem Gebiet sind, wo man alles aufsaugen kann. Es war bei Petronas, auch der CFO, der anschließend CEO war, der erste, Tansri Assisan, der ist leider verstorben, der war auch der Berater vom Premierminister. Mhm. Und mit dem haben wir Workshops gehabt, tagelang. Okay. Wie stellen wir uns auf, was machen wir? Und das war ein Traum, oder? Wer kann da sagen, sowas mit so einer Persönlichkeit zu machen? Die haben Malaysia aufgebaut aus dem Nichts.
Aus dem Nichts,
das stimmt. Und seine Idee war, die Twin Towers waren seine Idee.
Die Petronas Towers.
Die Petronas Towers, die Konzerthalle da. Das Putrajaya, die Regierungsstadt, ist alles von dem Petronas CEO gekommen. Und der hat uns rumgeführt, der hat uns das alles im frühen Stadium gezeigt. Wieso, warum? Und das war, man sagt, was kann ein Mann bewegen, indem er die richtigen Ideen hat und kann die richtig verkaufen? Es war super gut. Und dann auch bei bei Ford und sagen, ein Louis Buss, der CEO war, mit dem ich eng zusammengearbeitet habe, oder auch ein El Mulally. Das waren Menschen, wo man alles aufsaugen kann, wenn man und sagt, man kann dann seinen eigenen Führungsstil prägen, indem man von verschiedenen Kulturen die Führungsstile sieht, sagt, was war gut und was, ohne sein eigenes Naturell zu verlieren.
Wenn man sich die Bandbreite vorstellt, also Sie haben eigentlich von meinen ganzen Traumpersönlichkeiten gelernt, Paul Rosche, Herbert Linge, dann den Petro, das CEO, also das ist ja, ja unfassbar, was Sie da eigentlich für eine Bandbreite kennengelernt haben und was Sie daraus selber formen konnten.
Ja, das hat mir immer Spaß gemacht. Ja, und das kommen wir wieder dazu ganz am Anfang. Ich habe immer das gemacht, was mein Herz gesagt hat, was mir Spaß macht und was ich machen möchte. Mhm. Und ich glaube, wenn man das machen kann, wenn man in der glücklichen Lage ist, dass man das machen kann, was einem Spaß macht. Und das kann auch nicht jeder. Das ist auch ein Geschenk, ist ein Geschenk, das hat nicht jeder. Nee. Aber ich glaube, wenn man das hat, dann hat man auch die Verpflichtung, was draus zu machen. Und das weiterzugeben und auch an junge Leute weiterzugeben. Und wenn verschiedene junge Ingenieure, die zu mir kommen und sagen, Jost, ohne dich wäre mein Leben anders. Und ich bin froh, dass es so ist, wie es ist. Und das ist für mich eigentlich die größte Befriedigung, wenn jemand sagt, Jost, ich habe von dir gelernt, du hast mir was gegeben und ich bin ein besserer Mensch, als ich ohne dich wäre.
Ich glaube, das sagen ehrlich gesagt schon viele Leute, die allein nur diesen Podcast hören. Da ist schon so viel Leidenschaft mit drin und so viel trotzdem noch Demut vor den ganzen Persönlichkeiten, die man selber getroffen hat. Das finde ich ganz beeindruckend.
Ja, ich glaube, die Demut lernt man auch speziell bei Paris-Dakar. Man lernt da demütig zu sein gegenüber der Natur schon.
Ja.
Und man lernt dann, dass man eigentlich da als Einzelner wirklich nichts ist. Hm. Ja, also wenn man da liegen bleibt und man wird vergessen und findet einen niemand, es schert sich niemand drum. Ja. Oder? Ja. Und vor so vielen Sandkörnern ist man nichts. Obwohl jedes einzelne kleine Sandkorn, man ist nichts. Und wenn man dann nachts da liegt und schaut in den Himmel in der Wüste, wo alles dunkel ist und man sieht die Sterne, die man so viel, ich habe mir nie vorstellen können, dass es so viele Sterne gibt, weil es ist ja dann stockdunkel.
Es ist stockdunkel,
man
hat kein Licht.
Es ist stockdunkel, ja. Es ist komplett still. Ja. Ja, und man schaut dann nach oben und sieht die Sterne, dann sagt man, was ist das alles? Oder ich liege hier, als kleiner Mensch liegt da, seht das alles. Ich habe keine Ahnung, was das alles bedeutet. Und ich bin eigentlich nichts. Und damit lernt man Demut vor der Natur. Ja, und vor dem Universum. Und das ist, ich glaube, das ist wichtig. Und das muss man sich auch in der Arbeit erhalten. Ja, wenn man sagt, jeder ist ersetzbar. Jeder ist von heute auf morgen ersetzbar. Ist überhaupt kein Problem. Aber ich muss sagen können von mir, ich habe so gelebt, wie ich es für richtig erachtet habe. Ich habe immer in der Demut lebt, ich habe Demut gegenüber der Natur und schätze die Natur. Und wir sagen, wie kannst du dann mit dem Motorrad durch die Natur fahren? Das kann ich, weil ich die Natur liebe, weil ich die Natur dann wahrnehme. Ja, und wenn verhalte mich immer so, dass ich nicht zerstöre, nicht kaputt mache, zur richtigen Zeit, was das geht. Ja, und das glaube ich, das ist auch, dass man in der Gesellschaft einen gegenseitigen respektieren muss, dass jemand andere Interessen hat. Ja, und dass man das auch respektieren muss und jedem zulassen muss, dass einer andere Interessen hat. Ja, solange es nicht zulasten von jemandem anderen geht.
Das sind tolle Worte. Und es fällt mir schwer zu sagen, das könnte man eigentlich als Abschiedsworte nehmen. Aber es sind schon so viele Namen gefallen und noch so viele Titel und alles. McLaren, Sie sind mit VW als Motorsportchef, haben Sie die Rallye-WM gewonnen. Bei Sauber ging es noch weiter. Sie haben noch tausend Sachen erlebt. Ich würde sagen, wir müssen uns noch mal treffen.
Okay, machen wir gerne.
Machen wir das.
Machen wir gerne. Ich weiß gar nicht. Es macht so viel Spaß, das alles noch mal Revue passieren zu lassen. Das macht man ja sonst nicht.
Ja.
Es geht so, ja eigentlich
im Tagesgeschäft
immer weiter. Aber,
vorne,
genau, aber dann mal zu sagen, man nimmt sich mal 2 Stunden und man reflektiert mal. Das hilft mir auch wieder für die Zukunft. Wenn Sie sagen, was war eigentlich die Essenz aus alledem?
Ja. Ja.
Und was ist dann der nächste Schritt? Was mache ich jetzt aus dem? Ich glaube, das ist die Selbstreflexion ist da extrem wichtig.
Also toll, dass Sie uns daran teilhaben lassen, auf so emotionale Art und
Viel
Weise.
Gerne, ich hoffe, es gefällt.
Es gefällt, es wird, also.
Und die kommen alle bis zum Ende.
Hören Sie jetzt schon
5 Minuten ab.
Die hören sicher bis zum Ende, ganz sicher. Und Sie werden auch noch eine Folge hören. Und da freue ich mich ganz besonders drauf.
Ja,
dass
freue
Sie
ich mich
bei
auch.
Bei Ihrem Master Beschäftigung dazu sagen.
Also, ja, Sie kriegen das auch alles aus mir raus. Oder? Das schafft nicht jeder.
Okay. Also, das ist jetzt das Kompliment. Dafür. Ich habe immer eine letzte Frage. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt schon verfeuern sollen oder beim nächsten Mal. Aber wir machen es jetzt. Und dann stelle ich nochmal die Frage beim nächsten Mal. Vielleicht fällt Ihnen da was anderes ein. Die letzten 50 Liter Sprit, Wenn angenommen, das Rodel geht aus und man, jeder kriegt nochmal 50 Liter Sprit auf den Hof gerollt. In welchem Auto und auf welcher Strecke verfahren Sie es? Oder in welchem Fahrzeug? Sie können es natürlich
auch im Motorrad.
Motorrad, ja, okay, das haben wir fast gedacht.
In einem Motorrad. Und bei 50 Liter reichen dann für mehrere Motorräder.
Das ist, okay, das ist natürlich die Gnade des Motorrads. Gerhard Berger wollte irgendein Formel 1 verfahren, der kriegt das gerade warm laufen mit 50 Liter.
Genau. Der hat das 3 Minuten Spaß und ich habe das an 4 Stunden Spaß.
Sie fahren eine halbe Paris-Dakar. Aber welches Motorrad? Eine KTM aus den Anfangszeiten.
Das kann ich sagen, ich kann es nicht sagen. Also, ich würde die 50 Liter verteilen.
Verteilen, okay. Und welche?
Ich würde die verteilen. Ich würde mit jedem Motorrad eine halbe Stunde fahren. Und dann komme ich mit 50 Liter auf wie viele Motorräder? Ah, da komme ich auf 20 Motorräder.
So, und was für Strecken?
Ich würde gerne die 500er, das Werksmotorrad von Fritz Schneider, nochmal fahren.
Okay.
Das würde ich gerne nochmal fahren. Das war so tierisch gut.
Welche Strecke?
Da, wo ich damals mit dem Motorrad gewonnen habe.
Wo es losging.
Genau, dann mal gucken, ob das noch geht.
Ob es immer noch geht.
Ob das noch geht. Dann würde ich gerne, ich habe eine BMW HP2 Sport, die würde ich fahren. Dann, ich habe mir aus Amerika eine Harley mitgebracht, die würde ich auch nochmal fahren wollen, ist ganz was anderes.
Wo fährt man mit einer Harley durch die Alpen?
Also man fährt mit allen Motorrädern durch die Alpen, außer mit dem Motocross-Motorrad fährt man auch nicht. Ah, das ist, und dann, ja, dann würde ich gerne nochmal, wir hatten damals, als ich 18 geworden bin, hatten wir zu Hause die 6-Zylinder 1000er Honda. Die hätte ich gerne nochmal eine, wenn ich eine schöne kriege. Die würde ich gerne nochmal fahren.
Okay.
Und dann, ich habe mir meine Maiko von, die ich 78 hatte, die habe ich mir wieder gekauft von einem Freund. Und die ist
das noch, Original von Ihnen?
Ja.
Oder? Ja. Ah, tatsächlich die Kasse.
Die habe ich gekauft, 78. Oder mein Vater mir gekauft, weil ich bin ja noch zur Schule gegangen, war beim Militär. Und die ist mein Bruder bei der 6-Tage-Fahrt 79 gefahren und die ist noch in dem Zustand und die ist sogar zugelassen und die kriege ich jetzt.
Ah, unfassbar.
Und die fahre ich auch.
Ja, okay.
Und dann mal gucken, es gibt ja jetzt auch die historischen Enduro-Rennen. Mhm. Und ich denke, das Motorrad, da werde ich auf ein paar von den 50 Liter werde ich mal für ein historisches Enduro-Rennen verfahren.
Okay. Bei unserem nächsten Treffen frage ich Sie, in welchem Auto Sie die letzten 50 Liter verfahren, auf welcher Strecke. Das können Sie bis dahin sich überlegen.
Ja, okay. Machen.
Jost Capito, vielen Dank für das nette Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen. Vielen Dank.
Das war Jost Capito und ich verrate euch jetzt ein Geheimnis. Nach allem, was er gemacht hat, hatte ich einen abgeklärt redenden Topmanager eines automobilen Großkonzerns erwartet und im Nachhinein habe ich selten einen so emotionalen und mitreißenden Erzähler erlebt, der jeden an seiner Riesenfreude über das, was er erleben konnte, teilhaben lässt und der im Herzen nicht nur Manager, sondern immer auch Fan des Sports geblieben ist. Das ist wirklich selten und so müssten alle ticken, finde ich. Ich freue mich schon auf den zweiten Teil mit ihm im nächsten Jahr. Kommende Woche erwartet euch hier aber erstmal ein anderer Gast aus der goldenen Ära des Automobils. Danke fürs Zuhören, macht's gut und bleibt gesund.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.